Und ich sag dir, Mike, wenn Jens Spahn Bundeskanzler wird, dann gehe ich in den Untergrund.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Also du hast also Straßenmaschinenlärm, ich höre gar nichts.
Ja, ich habe den Böse angefunkelt durch mein Fenster. Das hat er bestimmt gemerkt, den bösen Blick hat er abgekriegt.
Ja, er ist bestimmt noch rausgegangen und hat jetzt den lauteren Gang noch eingestellt bei der Maschine. Ja,
vielleicht hat er einfach die Zigarette zu Ende geraucht oder so, keine Ahnung.
Eine Kehrmaschine oder was?
Ja.
So richtig mit Sprengbalken vorn dran oder nur mit Bürsten?
Weißt du, das ist unten ja drunter ist wie so eine Düse oder mehrere Düsen, die das dann abbrausen. Ja, also es ist nicht vorne schön dran, sondern irgendwie drunter. Und dann, aber es sieht irgendwie mega ineffizient aus, was da gesprüht wird, weil es dann immer irgendwie, also es ist nicht flächendeckend, ne? Es ist nicht so, als ob so ein feiner Nebel, vielleicht bräuchten die wirklich so eine Anlage, die vorne dran hängt, dass sie auch wirklich die ganze Spur damit erwischen. Vielleicht ist es auch, ne, planerisch einfach falsch umgesetzt.
Also, du, ich bin nicht so der Straßenreinigungsexperte, aber also in den, allerdings weiß ich darüber mehr als vor 5 Jahren, weil in den Kinderbüchern, die ich lese, kommen Kehrmaschinen regelmäßig vor.
Wirklich?
Die sind wirklich ein großes Ding. Ja, also wenn du mit Kindern in einer Fußgängerzone oder irgendwo unterwegs bist, da kommt eine Kehrmaschine an. Also ehrfurchtvolles Erstarren von kleinen Kindern und älteren Männern, die das auch mit dem Handy filmen.
Aber Mike, das ist doch pure Angst oder Abneigung. Das kann man doch nicht sagen, dass eine Kehrmaschine positive Gefühle, das ist die meistgehasste Person in Halle, zumindest für mich und vermutlich auch für viele andere, die davon 6 Uhr morgens aus dem Schlaf gerissen werden. Und ich lüge nicht, die fährt einfach um 6 Uhr oder so 6.30 Uhr so in dem Zeitfenster, fährt die halt hin und her und hin und her und es ergibt keinen Sinn, weil es liegt nichts auf der Straße. Das ist einfach eine Beschäftigungstherapie, beziehungsweise so eine Art Konjunkturprogramm, um die Leute dazu zu bringen, früher aufzustehen, um zur Arbeit zu gehen. Das ist es nämlich. Vermutlich ist es das, Mike. Das ist so ein Plot, den die Stadt sich ausgedacht hat, ne? Einer der ärmsten Städte Deutschlands. Wie kriegen wir das wieder auf die Spur? Wir zwingen die Leute dazu, früh aufzustehen, dass sie dann quasi aus purer Verzweiflung arbeiten. Weil sie nicht mehr wissen, was
Produktivitätsanreize, Reize, ja, also magst du keine sauberen Straßen irgendwie. Weil es muss ja nicht immer erst sauber gemacht werden, wenn schon irgendwelcher, ja gut, ist auch Quatsch, sauber zu machen, bevor es dreckig ist. Es hilft ja dann nicht, wenn es dreckig ist. Aber in vor wahrnehmbaren Verschmutzungsstufen sauber zu machen.
Wischst du jeden Morgen deine Stube, Mike?
Nee,
naja, einmal die Woche wird doch wohl reichen, oder nicht? Das sind doch auch unsere Steuergelder, Mike!
Du, ganz ehrlich, wahrscheinlich ist das irgendein ganz alter Stadtbeamter, der für diese Kehrmaschine zuständig ist, der die fährt, den sie sowieso nicht mehr loswerden und den dort am Schreibtisch keiner haben will, da haben sie raus. Nee,
das sind junge Männer. Die müssen Anfang 30 sein, die da, oder Mitte 30, die da drin sitzen. Mike, ich guck mir die doch an. Ich weiß doch, wie mein Feind aussieht. Du unterschätzt tatsächlich, was das für eine Nemesis ist für mich.
Der öffentliche Dienst. Alexander Prinz gegen den öffentlichen Dienst. Das hast du dein nächstes Buch schon quasi die Headline. Also da spüre ich ganz deutlich ein Spannungsverhältnis, was auch der Rest der Republik nachvollziehen
kann. Kehr dich fort,
kann.
Alexander Prinz versus öffentlicher Dienst.
Genau, Kehr aus. Der große Kehr aus. Nee, also wirklich aber mit Kindern, Müllautos, Kehrmaschinen, Bagger und so, klar.
Ja, ja, aber
alles,
also
was Krach macht und groß ist.
Mike, Müllautofahrer sind ja auch Helden, aber Kehrmaschinenfahrer,
auf jeden Fall.
Das ist das Gegenteil davon.
Meinst
ja,
du?
Find ja, finde ich schon. Man hätte auch Müllauto fahren können, aber man entscheidet sich für eine Kehrmaschine. Das ist das Laubgebläse der Straße.
Ja, es gibt ja da auch eine Rangordnung beim Müllfahrer, ne? Also der vorne drin sitzt und immer nur die 10 Meter fährt, während die anderen da in der Kälte knechten müssen da draußen. Das ist ja so ein, was ist denn das? Stadtwerke, Technik, Maschinist oder keine Ahnung, Berufskraftfahrer. Ich glaube, das sind Leute, die können auch Kehrmaschinen fahren. Also vielleicht kann uns da ja ein Zuhörer mal erhellen, irgendwie, ich kenne mich da nicht aus, aber ich glaube, das ist schon auch ein Unterschied, ob du solche Maschinen führen darfst oder ob du nur hinten irgendwo rumkehren oder reinwerfen kannst. Ne? Also wobei das nur nicht despektierlich gemeint ist, weil das sind ja die eigentlichen Helden, mit denen man als Kind und Müllverursacher immer in Interaktion tritt. Ne? Also unsere Müllmänner sind coole Dudes, kann ich überhaupt nichts sagen. Die feiern immer mit den Kids ab bei uns.
Also ich würde es auf jeden Fall nicht unterschätzen, was das auch psychisch mit einem macht, wenn du quasi rund, also deine ganze Schicht lang 10 Meter fährst, hältst, 10 Meter fährst, hältst, 10 Meter fährst, hältst. Also ich glaube, du wirst da ne, nicht körperlich, aber geistig extrem belastet. Also ich glaube, ich würde echt lieber den Müll hinten reinwerfen, als diese Karre zu fahren, ganz ehrlich.
Kommt auf die Temperaturen an. Ich meine, ja, vielleicht wechseln die sich ja auch ab. Ich weiß ja nicht, was da jeder von der Ausbildung hat in Sachen Maschinen führen. Aber ich kann mir nicht denken, dass das alle da haben. Das wär, glaube ich, irgendwie zu teuer. Ne? Aber interessant, so ein Ausflug in die Stadtwerke. Aber also alles, was es da an Müllautoformen und so weiter gibt, das erfährst du, wenn du Kinder hast. Du willst ja keine Kinder, vielleicht mal, wenn du Enkel hast, dann.
Hä?
Ja, ne?
Da muss ich mal kurz drüber nachdenken jetzt, ja.
Hat aber gedauert. Das ist in Kinderbüchern ein Must-Have im Bücherregal, ne? Also solche Maschinen, absolut.
Das ist klar.
Das geht auch immer. So Bücher, die kannst du 20, 30 Mal lesen.
Meinst du, das hängt...
Nicht so wie irgendwelche sauteuren anderen Bücher, die du kaufst für 20 Euro und dann werden sie einmal gelesen.
Mein Buch kostet nur 18.
Oh, ja, na da. Bist du fertig jetzt, ja? Ja,
also ich habe die Final.docs abgegeben. Lektoratsänderungen nochmal drüber lektoriert und genau, sehr viel.
Und wie bist du so zufrieden mit den Kürzungen, mit den Verbesserungen des Lektorats?
War okay. Also hätte ruhig noch ein bisschen invasiver sein können, weil ich persönlich dann nochmal sehr viel geändert habe, also sehr viel geputzt habe. Ich habe jetzt quasi seit, 5 Tage habe ich nichts anderes gemacht, als nochmal den kompletten Text zu überarbeiten. Also saß ich wirklich von früh bis spät dran und habe dann nochmal alles gescannt und bin nochmal durch und habe dann nochmal so am Ende festgestellt, dass ich irgendwie wie im Wahn geschrieben habe und manche Sachen selber nicht mehr verstanden habe. Deswegen war es nochmal ganz gut, dass ich nochmal drüber bin. So, und jetzt ist, glaube ich, alles gut. Aber nochmal, um nochmal auf die wichtigen Dinge einzugehen, nicht mein Buch, sondern Bücher über Kehrmaschinen und Co. Kann es sein, dass Kids darauf so abfahren, weil die noch nicht verstehen, wie diese Maschinen funktionieren, dass deswegen so eine Art Magie ist? Technomagie?
Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, das verlässt ja den Mann an sich sein Leben lang nicht irgendwie, also zumindest tendenziell. Ne? Da gibt es natürlich solche, wie soll man sagen, Preziosen der menschlichen Gattung wie dich, die da überhaupt nichts mit anfangen können, vielleicht.
Gar nicht, tatsächlich.
Generell irgendeine große, komplexe Maschine, wenn die irgendwo steht, fährt, fliegt, landet, aufsteigt, taucht, auftaucht, da hast du immer einen Haufen Männer am Arsch, die irgendwie da den Erklärbär machen und versuchen irgendwie was zu erklären und einer weiß es besser als der andere und jeder ist ein Experte dafür. Und das ist, glaube ich, ein komplettes Männerding irgendwie. Total. Also große Bagger, Trainspotter, Flugzeugfotografen, das ist doch...
Magst du auch Maschinen, die was anderes tun als zu schießen? Oder ist das bei dir so spezifisch nur auf Kriegstechnik?
Nee, also ich glaube, dieser, für mich fasziniert eher dieser Größenwahn, dieser Vernichtungswille, der da noch mitschwingt, ne? Also, das.
Also fasziniert dich gar nicht die Technik, sondern die Symbolkraft.
Ja, genau. Also mich interessiert das eher irgendwie geschichtlich, ne? Also wie dieses ikonische Bild auf dem Truppenübungsplatz, wo Adolf Hitler da vor der größten Kanone der Welt steht, ne? und mit seinen Leuten und die haben sich da einfach mal einen riesengroßen Eisenpenis gebaut, ne? Wo unter Historikern ernsthaft diskutiert wird, dass es wahrscheinlich Quellen gibt, dass Hitler auch einen deformierten Penis hatte, ne? Oder zumindest sexual schon einige Probleme. Das ist schon, finde ich irgendwie interessant. Ne?
Also ich finde diese Ableitung immer ein bisschen skurril. Ich habe auch ein bisschen Freud gelesen und ich finde das alles irgendwie sehr verschwurbelt.
Na du, ich sag doch nicht, aber es ist doch trotzdem augenscheinlich, ne? Dass irgendwelche Typen ohne Eier da vorne im riesen Stahlpenis stehen, den sie sich gebaut haben. Finde ich irgendwie bemerkenswert zumindest, ne? Da will ich jetzt nicht. Freud hat ja eigentlich nur noch so wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung, ne? Also, dass überhaupt jemand angefangen hat, sich über sowas Gedanken zu machen, ist ja eher seine Leistung als das, was er geglaubt hat, rauszufinden.
Ich meine, als ich auf der, wie hieß die, Massachusetts stand, da hat dieses riesige Schlachtschiff da Dingsbums, wo war's? In Rhode Island war's noch in Rhode? Also es liegt da an dieser Grenze zu Rhode Island. Hatte ich dir davon
erzählt. An der Ostküste.
Genau, hatte ich dir erzählt. Ja. Wo man direkt in den Geschützturm auch reinklettern konnte, das ist krass, das hat ja nichts mit Pimmeln zu tun. Wenn du denkst, dieses Geschützrohr ist einfach gerade 20 Meter lang oder was und besteht zu, der Geschützturm sind 1000 Tonnen Stahl, what the fuck? Ich meine, das ist einfach von der Megalomanie ausgehend, ist das einfach enorm.
So, mich fasziniert das schon auch. Also ich hatte mit dem Ralf Ratz, mit dem Präsidenten, mit dem einen der Direktoren vom Deutschen Panzermuseum geredet und da meinte auch, also die Faszination für Panzer, also erstmal ist das ja echt ein wahnsinniges, großes und beeindruckendes Auto, ne, für die Leute, so als Maschine, ist halt groß und fährt, ist komplex und das, allein das verfängt halt eben schon, ne, merkt man da ständig.
Also interessant, ich habe mich immer mehr für Sachen interessiert, die nicht so krass viel Technik beinhaltet haben. Also wenn es um Schiffe geht beispielsweise, ist es halt alles, was noch aus Holz ist. Irgendwie. Ne? Alles, was wo der handfest weiß, ich muss jetzt hier ein Tau drumlegen und da straff ziehen, damit das irgendwas verursacht, ne? Also so bis zum Seilzug geht die Komplexität, die ich mir vorstellen kann, und dann ist vorbei.
ja, klar. Also das ist ja diese Komplexität. Das ist ja, finde ich, der geile, also der Aha-Moment oder das, was ich cool finde an so einem Film wie Iron Sky, ne? Dass da die Nazis auf Dampfbasis und sozusagen ingenieurtechnisch 1945 weitergedacht, dann irgendwo hier aufschlagen und denken, sie sind ja die kompletten Macker mit ihren Steampunk-Maschinen so ungefähr und sind halt einfach, was weiß ich, 80 Jahre der Entwicklung hinterher, ne? Und so ähnlich hat sich ja im Dritten Reich auch schon angedeutet, ne? Wo da hat ja immer noch Größenwahn geherrscht, was Maschinen angeht, ne, Schlachtschiffe, irgendwelche Kanonen, irgendwelche Mörser, irgendwelche Bomber und Riesenpanzer, die ja, geplant wurden und so. Ja, Panzermaus, ja. In Kubinka in Russland kann man sich da noch einen anschauen. Also im Moment leider nicht. Aber hoffe ich, dass ich irgendwann mal so ein Ding mal zu Gesicht bekomme. Aber
da musst du hoffen, dass es nicht noch fährt, weil sonst wird es verheizt.
Ja, kann sein, dass es schon an der Ukraine-Front fährt. Ja. Also die haben da einiges museumsreifes Material schon rausgerollt. Aber während eigentlich die großen technischen Ingenieurleistungen ja die Miniaturisierung ist, ne? Und gar nicht so sehr das Aufblasen auf einen ganz großen Scale.
Klar, also ne? Ich meine, wenn du überlegst, wie Kriegsführung mittlerweile ist, nicht nur in wirklich kleine Fragmente gebrochen, wenn wir jetzt über Drohnen sprechen beispielsweise, oder eben dezentral vom Schlachtfeld überhaupt entfernt. Ja, also die Zeit von offenen Feldschlachten erwartet man ja eigentlich, dass sie vorbei ist. In der Ukraine sieht es halt noch anders aus irgendwie mit, also ja teilweise Erster Weltkriegszuständen, dass sie da in ihren Gräben hocken.
Aber trotzdem mit Hightech überformt, ne?
Ja, ja.
Also
ja, ja.
Mit Drohnentechnik und Jammern und was weiß ich und Drohnen an Glasfaserkabeln, damit sie nicht irgendwie funkstörbar sind. Ist schon irgendwie krass, ne? Also ich musste halt so schön nebeneinander gestellt ist das auch im, bin ich wieder beim Panzermuseum in Munster. Da ist ja der Sturmtiger, ne? Also so kalibermäßig und so vom Appeal her das Fetteste, was da rumsteht. Und daneben haben die meines Wissens nach das kleinste Kettenfahrzeug einer deutschen Armee, Goliath heißt das Teil.
Das ist einfach eine Drohne, ne? Im Grunde
war so eine Art Drohne, ja, so am Kabel ferngesteuerter Unterlage an Ketten, wo man so Sprengladungen irgendwo hingefahren hat, irgendwie, ne? Die stehen da so nebeneinander. Finde ich eigentlich auch einen ganz coolen Eindruck, wenn man das mal so sieht, ne? Also, deswegen, ja, aber dieses auch, also, klein machen ist ja jetzt immer eher irgendwie so die technische Leistung gewesen und gar nicht so in der absolut großen Dimension zu denken, ne? Kennst du diesen alten DDR-Witz, wo das Metallkombinat so und so in der DDR wirklich den dünnsten Draht der Welt hergestellt hatten. Die sind da mega, mega stolz drauf. Und also es ist wirklich unfassbare Ingenieursleistung, der dünnste Draht der Welt. Und die sind so stolz da drauf, dass sie das nach Japan schicken, zu irgendeinem Kongress oder so, da zu einer Firma. Und 6 Wochen später kommt der Draht wieder zurück von der japanischen Firma und mit einem Begleitschreiben, da stand, da war leider kein Begleitschreiben auf Japanisch dabei, wir wussten nicht, was wir damit machen sollen, aber wir haben in euren Draht mal ein Gewinde reingeschnitten. Das zeigt so schön den technischen Stand der DDR, auf dem sie sich gewähnt haben und der da weltweit eigentlich dann wirklich geherrscht hat, ne? Stichwort Mikrochips und so. Ja. Es ist ein schöner, nostalgischer DDR-Witz. Da ist, glaube ich, jeder, der ingenieursmäßig in der DDR was damit zu tun hatte, der kann das irgendwie nachvollziehen. Ja, ja. Aber Größenwahn ist ja heutzutage auch allgegenwärtig, oder?
Tja, ich weiß nicht, ob es bei vielen um Größe geht, als vielmehr um. Also es geht ja, es ist ja nicht so, dass jetzt, wenn du beispielsweise Richtung Donald Trump zielst, ich weiß nicht, ob es den wirklich um dieses Great America geht, als vielmehr um schamlose Selbstbereicherung, ohne wirklich eine große Vision zu haben von, also so eine Vision von Größe, wie man das so in der Zeit des Imperialismus hat, ne? So von wegen, wir machen jetzt hier bauen jetzt ein Empire auf irgendwie so.
Ah, okay, ja, so, ne? Jetzt verstehe ich.
Also es ist schon eher so eine windige Kleptokratie, so ein rattenhaftes Zerfressen von Größe eigentlich. Es ist eigentlich das Gegenteil. Also, es ist so State of Decay, finde ich.
Ja, und das mit einer imperialistischen Attitüde, wobei es da aber nicht um die Ausbreitung geht, sondern nur um die Gewinnmaximierung mit dieser imperialistischen Attitüde, wo man sich da Grönland oder sonst irgendwas einverleiben
möchte. Ich glaube trotzdem nach wie vor, dass das nichts mit dieser Vorstellung von Größe zu tun hat, sondern dass das eher eine Nebelkerze ist, Nationalisten und Leute, denen sowas halt was bedeutet, nach wie vor an der Leine zu halten.
Ja, okay, das verstehe ich. Also ich glaube, Trump hat wirklich dieses Bild des großartigen Amerika. Das großartige Amerika sind für ihn einfach tolle Business-Gelegenheiten. Ne? Ich glaube nicht, dass er das großartige Amerika so denkt, wie die kleinen Leute das denken. Er hat schon die Vision von einem für ihn großartigen Land, aber das denkt er eben ohne seine Wähler. Ne? Diese großartigen Zustände, die er wiederherstellen will, da meint er was ganz anderes. Also, dass er das so als Leitbild irgendwie für sich hat, Ich glaube, das ist schon so. Das ist schon so, aber da denkt er eben nicht die Leute mit, die ihn da irgendwie ins Amt gehoben haben.
Ich meine, der American Dream heißt ja nicht, dass alle ein gutes Leben haben, sondern dass man einzeln, so als einzelne Person, alles aus sich machen kann. So, deswegen, wenn man zu diesem Status zurück will oder zu diesem Status sozusagen als Goldstatus erkennt, naja, dann muss er natürlich für sich und seine Kumpels am meisten rausholen oder jeder, der irgendwie kann, holt das Beste für sich raus und scheiß auf die anderen. Das ist ja das, was immer mitschwingt auf der anderen Seite bei diesem American Dream.
Okay, bin ich völlig d'accord. Das ist das, was Trump unterm Pursuit of Happiness versteht. Ne? Also das, das glaube ich. Das glaube ich. Das ist schon richtig. Also ich finde nur diese Attitüde total krass. Also mit der auch diese Zölle und so weiter erhoben werden. Das ist ja wirklich wie jemand, der bei Zwegert irgendwie in der Privatinsolvenz ist, ne, sich die Bude mit Sachen im Internet voll bestellt hat und irgendwie und dann die Firma dafür verantwortlich macht, dass sie ihm das Zeug geschickt haben. So redet er über Deutschland und Frankreich und Großbritannien wegen eines Handelsdefizits, ne? Als ob das die Alleinschuldigen daran sind, dass die USA ein Handelsdefizit hat. Ne? Natürlich gab es da einige Schräglagen, die nicht wegzudiskutieren sind, aber im Endeffekt hat doch die USA auf Pump gekauft und zu viel mehr gekauft, als sie irgendwohin verkauft haben. Ne? Das ist doch, also da, dieses Outsourcen von Eigenverantwortlichkeit, das ist unfassbar, in was von einer Perversion und in was von einem Scale, das da stattfindet, oder?
Der Punkt ist, dass der mit dieser Art und Weise in seinem bisherigen Geschäftsleben halt immer wieder, in Anführungszeichen erfolgreich war. Der hat sich ja mit sowas von einem Jahrzehnt ins nächste finanziell immer wieder gerettet. Nicht mit sinnvollen Geschäften, sondern immer mit solchen linken Tricks. Und ich glaube, er führt das Land halt ähnlich wie er sein Unternehmen oder seine Unternehmen geführt hat, da ist er ja auch transparent gewesen. Er hat die ganze Zeit gesagt, er wird das so machen. Aber die Leute haben gedacht, er wäre ein normaler Unternehmer und nicht einfach ein Verbrecher. Auch wenn, also viele Leute wussten, dass er ein Verbrecher ist. So, aber die Leute, die ihm gefolgt haben. Was ich super lustig finde, ist, dass Trump vermutlich einer der wenigen Menschen in der Geschichte ist, der es geschafft hat, in einem fremden Land eine Wahl zu verlieren.
Wie in einem fremden Land? Du meinst
in Kanada, Briefwählern oder was? Kanada. In Kanada waren ja die Konservativen also haushoch überlegen in den Umfragen monatelang im Vorfeld und seit den Tariffs sind die Liberalen jetzt wieder. Justin Trudeau ist ja auch zurückgetreten. Damals war ja alles komplette Scheiße und jetzt haben die Liberalen wieder gewonnen.
Ach, das habe ich gar nicht
mitgekriegt. So auf der Fuck-Trump-Welle sozusagen. Gestern war es, glaube ich.
Ach, okay. Die wählen am Dienstag, echt?
Vielleicht haben sie es am Sonntag gemacht und sie haben so lange gezählt oder so. Also ich habe es gestern gelesen.
Okay, krass. Nee, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, weil durch diese, ja, ich sag mal, die Nachwehen und Wehen der Bundestagswahl und die Vorwehen der Kanzlerwahl, die bestimmen ja schon sehr so die deutschen Medien gerade. Also man redet ja auch kaum über die Papstwahl irgendwie, ne, was ja sonst eigentlich ein richtig fettes Thema wäre im beginnenden Frühling. Ne, indem dann nochmal alle Theologieprofessoren der Universitäten abgestaubt werden und dann nochmal alle Jahre wieder so ein bisschen was zum Kirchenrecht erzählen dürfen. Ist schon interessant, also bei so einem Konklave mal dabei zu sein, also nicht als Kardinal, aber so als Mäuschen, das würde mich schon mal interessieren. Ne? Also in dieser,
naja, es gab doch jetzt Conclave, den Film, das ist mir doch nahe dran gewesen. Ja,
auch krass, oder? Auch krass, so dieses...
das Timing, ne?
Zum Filmstart, ne, dass zum Filmstart so ungefähr der Papst stirbt. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, oder?
Also. Das ist halt manchmal die Frage, ne, ob das Zufälle sind oder ob man da schon mehr Informationen oder genauere Informationen hatte, ne, inwieweit so ein Timing dann funktioniert. Ich meine,
ja, gut.
Ich meine, wie alt ist er geworden? 87 oder so?
86.
Ich meine, irgendwo, ne, also, das Leben ist halt endlich.
Ja, ja, da ist schon klar. Also, dass es da in nächster Zeit sich anbahnt, ein Wechsel des Pontifikats sich angebahnt hat, klar, da kann man so einen Film, aber ich glaube, die haben da wirklich total gestrikt. Ne? Also da freust du dich als Produzent und als Verleih und was weiß ich, wer da alles dranhängt. Die Streaming-Zahlen waren ja auch.
Auch ich würde ungern jetzt über den Papst reden, tatsächlich, weil der Übergang gerade eigentlich total geil war auf das, was uns viel persönlicher betrifft, nämlich die nächste Regierung. Und gerade kam über den Ticker, dass die SPD sich jetzt sozusagen ihrem, also ergeben hat, ihrem Schicksal in der völligen Bedeutungslosigkeit zu versinken, indem sie jetzt...
Wie ist das Ergebnis?
Hat zugestimmt.
Und wie? Weil weiß man nicht.
Das weiß ich nicht. Warte mal, ich check das mal. Prozent.
Ey, dieser Partei ist wirklich nicht mehr zu helfen. Im Ernst jetzt. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll.
Was ein Scheißhaufen, das ist ja unglaublich.
Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Meine Fresse, Alter.
Na, Mike, wär's jetzt an der Zeit auszutreten?
Und dafür hab ich 2 Wochen lang meine Mitgliednummer gesucht. ja. Also ich glaube, das ist so ein Tröpfchen, dass das Fass mit zum Überlaufen bringt, werden wir mal sehen. Ne? An dem Punkt war ich zwar schon oft und habe irgendwelche Hoffnungen gehabt, aber so langsam, weil für mich jetzt auch dieser Gleichlauf vorbei ist, gekommen ist zwischen Bundes-CDU, SPD baut totale Scheiße und die Landes-SPD kannst du auch nicht mehr ernst nehmen in Thüringen. Ne? Also zumindest das, was da im Landtag verzapft wird. Insofern bis jetzt war immer noch das eins, das andere irgendwie. Ne? Wenn es im Bund Scheiße lief, da war ja wenigstens ein SPD-Innenminister, der gegen Rechtsrock mobil gemacht hat, wo du noch so ein paar Sympathiepunkte einpreisen konntest. Aber gerade, ey, habe ich da wirklich echt richtig schlechte Laune. Ey, was für ein Witz diese Partei geworden ist. Das ist völliger Wahnsinn. Da hat mir neulich ein Kumpel gesagt, du, die Partei war schon immer ein Witz, mit einer Ausnahme. Also die Willy Brandt-Zeit, da ging das so halbwegs irgendwie rein moralisch und visionär. Selbst bei Schmidt gibt es genug Lächerlichkeiten.
Absolut. Also der ist im Nachgang besser bewertet worden als zu seiner aktiven Politikerzeit, oder?
Ja, absolut. Total. Also Schmidt-Schnauze. Ne? Also da hat ja wirklich die große Fresse gehabt. Also rein persönlich ein beeindruckender Mensch mit wirklich dicken Eiern. Ne? Das muss man sagen. Auch von der Biografie her, aber wenn man es jetzt mal so politisch runterbricht aus SPD-Sicht, möchte ich sagen, ist der beste CDU-Kanzler, den es je gab. Ne?
Ja.
Die kommen ja meistens von der SPD, die besten CDU-Kanzler. Bei Helmut Kohl ist genau umgedreht, ne? Der war zu Lebzeiten eigentlich immer relativ abgefeiert und sein historisches Bild. Wird jetzt schon sehr, sehr zwiespältig, jetzt schon eingeordnet, ne? Mit dem, was er da hinterlassen hat, hat sich ja mit den ganzen Spendensümpfen und so auch nicht toll verabschiedet. Ist schon interessant und selbst so ein, jemand, der bei mir mal Halskratzen verursacht, wie Konrad Adenauer oder so, der erscheint ja heutzutage in dieser windelweichen, ich hänge mich mal an den nächsten Trend dran Attitüde der CDU, ne, wenn du Söder und Merz so siehst, so wirklich als strahlende Lichtgestalt von Grundwerten und Gradlinigkeit.
Es ist wie eine, ne, permanente Degeneration von Politikerpersönlichkeiten.
Ja, ja, also da kann man wirklich fast eine Linie ziehen. Ne? Da ist ja, also ich weiß nicht, Angela Merkel eher so ein Neutrum, da kannst du in der Richtung ja zumindest so nicht allzu viel nachsagen, zumindest nicht so
Das war halt
nicht so viel, halt wie du Merz jetzt schon nachsagen kannst, ne? Deswegen schwierig, also wirklich schwierig.
Ich meine,
hättest du gedacht, dass du in deinem Leben nochmal mit Katharina Reiche zu tun hast?
Darauf wollte ich jetzt grundsätzlich hinaus, ne? Dieses Kabinett des Schreckens, das da jetzt irgendwie entsteht. Das war jetzt nicht das Erste, das Allerschlimmste ist es jetzt noch nicht. Es ist eine der schlimmen Dinge, aber Minister für Inneres Alexander Dobrindt, willst du mich verarschen?
Ja, na Dobi, da weißt du Bescheid. Aber es ist natürlich schwer, im Innenministerium so viel Geld zu vernichten wie als Verkehrsminister zum Beispiel, ne? Oder als Gesundheitsminister. Von daher vielleicht bessert er sich ja. Aber ich sag mal, im Sinne der CDU oder CSU vor allem auch, hat der echt abgeliefert bei den Verhandlungen, ne? Also, dass er da mit dem Ministerposten belohnt wird, ist ja folgerichtig und ist natürlich, ein absoluter loyaler Lakai vom Söder, ne? Also, dass Söder den entsprechend positiv in Position bringt, ich bin mir sicher, den hat Söder sogar, wollte den wahrscheinlich sogar als Außenminister oder irgendwie sowas reindiskutieren, da kennt ja die Hybris keine Grenzen.
Ich muss einfach sagen, nach den Personalien, die bis jetzt so bekannt geworden sind, die da in die Regierung einziehen, fällt es mir immer schwerer, Leuten im Osten zu erklären, warum sie keine AfD wählen sollen. Wenn ich mir angucke, dass ein Wolfram Weimer jetzt Staatsminister für fucking Kultur und Medien ist, da hättest du hättest basically die AfD wählen können. Es ist scheißegal. Weil das, was er verbrochen hat, journalistisch, ne, als Chefredakteur von Welt und Fokus und Gründer vom fucking Cicero, hat ja die Grundlage für diese Partei gelegt. Also, das ist ja basically die Basis für alles, was dann entstanden ist seit 2013.
Ja, stinkkonservativer, nicht Publizist, Verleger, ne? Also muss man ganz ehrlich so sagen. Und dieses Konservativ wird ja eigentlich eher so in seiner Vorstellung kolportiert. Eigentlich müsste man populistisch sagen.
Es hat mit konservativ nichts zu tun. Mike, ich halte mich für konservativ. So, weil ich also kulturkonservativ bin, so Punkt. So in den meisten Dingen. Aber und das Wort populistisch ist halt irgendwie so verbraucht und klingt irgendwie nicht nach viel. Aber im Grunde des Tages sind das Manipulatoren und Lügner. Das hat mit einer echten, konservativen, ehrlichen, patriotischen Haltung nichts zu tun. Das ist Selbstbereicherung, Betrug am Volk. Populismus ist sozusagen wie Konservatismus, aber die vergiftete Version, die zur Selbstbereicherung quasi ausgelegt ist.
Opportunismus in Medien ist Populismus. Ne? Das ist rein opportunistisches Denken. Hohle Gültigkeits-, Aufmerksamkeits- und Machtfantasien, die dann mit welcher Ideologie auch immer gefüllt werden, nur um dem Volk aufs Maul zu schauen.
Und die CDU ist keine konservative Partei, es ist eine Partei, die ausschließlich aus Karrieristen, Opportunisten und Menschen, die sich schamlos selbst bereichern, besteht. Und das ist das Schlimme, es gibt keine Alternative, die du wählen kannst, wenn es dir wichtig ist, wie es dem Land geht, weil die sich so darstellen, als ob sie es wären, denen geht's nur um sich selbst. Und das liegt ja offen da. Der Grund, warum dieses Land politisch immer weiter ins Abseits schlingert, liegt ja an der fucking CDU. Das ist in jedem scheiß Land so, wo populistische Parteien an die Macht kommen, dass die große, zentrale, mittige Partei durchsetzt ist von Menschen, denen man nicht vertrauen kann und die es Jahr für Jahr schaffen, die Leute immer mehr zu enttäuschen. Und das, was wir da sehen, das war's, Alter, ohne Scheiß. Das ist nur der Beweis, dass diese Partei sich niemals ändern wird und dass es von Legislatur zu Legislatur schlimmer wird. Ich bin so abgefuckt davon, Mike. Ich kann's nicht, in, also ohne Scheiß, ich bin richtig sauer. Ich bin so, und ich meine, ne, und Jens Spahn sitzt jetzt sozusagen auf dem Vorbereitungsposten zum Bundeskanzler demnächst. Und ich sag dir, Mike, wenn Jens Spahn Bundeskanzler wird, dann gehe ich in den Untergrund.
Ich weiß noch ganz genau, wie du vor vielen Monaten über mich gelacht hast, als ich gesagt habe, Spahn hat die Ambition und da sieht sich da ganz eindeutig dazu. Da hast du ihn als chancenlos verlacht.
Ist menschlich schlimmer als Donald Trump. Weil Donald Trump sagt immer, was er denkt. Ja, du musst ihm nur zuhören und du weißt, was er macht. Und Jens Spahn wird immer das menschlich Schlechteste machen, was möglich ist, aber das Gegenteil davon erzählen.
Nee, er hat, so würde ich es nicht sagen, aber er hat zumindest keine Skrupel, das zu tun, wenn es Jens Spahn nützt. Ne? Weil Jens Spahn geht's um Jens Spahn. Ne? Um nichts anderes. Den kannst du bei der Vereidigung die Hand auf die Bibel legen lassen und sagen, willst du den Nutzen von Jens Spahn mehren und Schaden von Jens Spahn abwenden, dann sagen sie, so war mir Gott helfe. Ne? Also absolut, Jens Spahn, geht's um Jens Spahn. Also wo ich richtig, richtig, richtig zusammengezuckt ist das so ein Opportunisten und machtgeiles Politiktier wie Linnemann einen Ministerposten absagt, weil ihm das selbst zu doof ist, was da gelaufen ist und wie das gelaufen ist. Ne? Also das fand ich schon richtig krass.
Ach, ne? Linnemann hat es konkret abgesagt?
Ja, Linnemann, also das wär auf jeden Fall ein Kandidat gewesen und der hat Ministerpöstchen oder auch Fraktionsvorsitz und sowas hat er abgesagt. Also das war wirklich, man vermutet, also wenn man so die medialen Quellen mal durchliest von Leuten, die da angeschlossen sind an den Flurfunk, dass es schon echt auch Frustration über die Ergebnisse des Koalitionsvertrages ist. Ne? Also da ist da nicht ausgebotet worden oder so, sondern da hat er wirklich aktiv gesagt, die Hände gehoben, hat gesagt, hier, fuck you.
Wirklich?
Ja. Aber was auch für mich spricht, für dieses Opportunistenteam, ne, wo das, was quasi so übrig geblieben Opportunisten sind, ist das Außenministerposten, ne? McAllister, der eigentlich der Wunschkandidat war, hatte auch keinen Bock drauf. Eigentlich auf so einen Traumjob als europäisch aufgestellten, charismatischen Politiker, wie er es ist, hat auch abgesagt. Ja, also alle Leute, die da vielleicht ein bisschen hätten noch glänzen können oder irgendwie, ist da im Endeffekt eigentlich so ziemlich keiner da gelandet, oder? Außer Katharina Reiche.
Ich bin gerade noch dabei herauszufinden, was Linnemann gemacht hat. Weil also das überrascht mich jetzt wirklich und ich will gerade herausfinden, ob mich das jetzt positiv oder negativ überrascht.
Ja, genau in dem Zwiespalt bin ich auch. Ich finde es eigentlich eine krasse Reaktion von ihm, aber so wie ich ihn bisher wahrgenommen habe, muss es wirklich ganz schlimm gewesen sein, damit einer wie der auf Macht verzichtet. Ne?
Ja.
Weil dass der auch Kanzlerambitionen hat, das lässt sich ja nicht abstreiten. Aber vielleicht ist er so visionär und strategisch beschlagen, dass er weiß, dass das sowieso nur eine Frage der Zeit ist, bis die Koalition um die Ohren fliegt und er dann die Trümmer aufkehren kann, die jemanden wie Jens Spahn dann erschlagen hat. Weil wenn, dann ist Jens Spahn dafür verantwortlich. Ne? Jetzt schon für die Kanzlerwahl ist ja Jens Spahn verantwortlich. Der muss die Mehrheiten organisieren. Der ist da an der Quelle der Macht im Bundestag.
Ja, aber Jens Spahn bereitet doch einfach nur Schwarz-Blau für die nächste Legislatur vor.
Keine Ahnung.
Das nichts anderes wird Jens Spahn jetzt im Kopf haben.
Dass Jens Spahn sich mit Schwarz-Blau zum Kanzler wählen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Das wird passieren.
Es ist eine Vision, vor der man sich reellerweise fürchten kann, ja.
Also wenn nichts passiert in den nächsten Jahren, ist das die realistische Entwicklung.
Ja, das meine ich ja damit, ne? Also ich glaube nicht, dass er das anstrebt, aber wenn es die einzige Möglichkeit für ihn ist, dann glaube ich nicht, dass er Skrupel davor hat. Ne?
Das ist, glaube ich, die reellste und wahrscheinlichste Option. Also wird er sie gehen, denke ich.
Glaubst du, wenn Jens Spahn die Option hätte?
Jens Spahn ist der schlimmste.
Lass mich mit.
Egal, was du über Jens Spahn sagst, ich sag ja. Mike, es ist wirklich, ich finde den so abgrundtief böse.
Okay. Also ich glaube, er ist wenn böse. Er die Option hätte, nach einer Neuwahl zum Beispiel, sich von CDU, FDP und Grünen zum Kanzler wählen zu lassen oder von CDU und AfD zum Kanzler wählen zu lassen, würde das mit der AfD machen.
Safe.
Okay.
100%.
Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber, auch bei CDU und FDP oder CDU und AfD?
Wenn er keine AfD braucht, meinst du?
Wenn er keine AfD bräuchte, ja, meine ich ja.
Naja, dann nehmt er die FDP, weil auf die kann er einschlagen. Wenn er die Macht schon hat, braucht er ja keinen, der ihm den Steigbügel hält.
Die ist ja auch nur wenig besser als die AfD, die FDP. Insofern ist es vielleicht sogar noch die abgründigere Lösung. Nee, Quatsch. will ich dir als Hallenser, als aus der Stadt Dietrich Genschers,
ja, will ich Dietrich das Genscher hat die MZ auch verschachert.
Hans,
ja,
also Dietrich.
Ja.
Ja, na klar, Geschäfte machen sie dann am Ende alle. Aber da hat, glaube ich, Helmut Kohl an seine französischen Freunde um dich rum mehr verscheuert als Hans-Dietrich Genscher. Ne? Also, naja, aber.
Jetzt habe ich schlechte Laune, Mike.
Entschuldige bitte, wenigstens kannst du sie wieder äußern. Was macht denn deine raue Stimme?
Also jetzt wird sie gerade wieder rauer, wie du gehört hast.
Ja, na, ich habe so ein bisschen den die Theorie, dass das gar nicht an Überanstrengung lag, sondern daran lag, dass du nicht so viel gelabert hast wegen deiner Schreiberei.
Ach, meinst du, dass ich einfach ein paar Wochen jetzt weniger gesprochen habe und deswegen...
Also gerade Stimmbänder oder so, ne? Ich weiß ja jetzt nicht, woran deine Heiserkeit lag, aber ist ja oftmals Stimmbandentzündung oder sowas. Das stellt sich dann ganz oft eher auch in Ruhephasen ein, ne? Wenn die Beanspruchung nicht...
I see. Du willst damit nur darauf hinweisen, dass wir es vermeiden sollten, nochmal zweimal in Folge den Podcast ausfallen zu lassen, weil dann geht meine Stimme komplett weg.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, höchstwahrscheinlich, ja, Mike.
Aber ich höre jetzt gerade nichts mehr. Also deine Stimme klingt.
Es waren zwei Tage, da war sie komplett weg, also wirklich komplett weg.
Krass.
Da war es dann so ein Fiepsen im Endeffekt.
Echt?
Also auf der Ebene, wo du echt nichts sagen darfst, weil du machst dann echt was kaputt.
Ja.
So, dann bilden sie ja irgendwie Knötchen oder sowas. Das ist ja ganz, ganz wild. Also so mit Gelo, Revoice und allem möglichen Quatsch. Ich hatte jetzt die letzten Wochen alles Mögliche hintereinander. Fieber, Heiserkeit, Kopfschmerzen, Hustenanfälle. Und ich glaube, es ist auch alles psychologisch bedingt gewesen, weil jetzt diese Buchstress zusätzlich zum normalen Durchgangsstress war, der immer da ist. Und jetzt bin ich halt fertig. So, und jetzt ist gut und jetzt kann ich mich ums Festival kümmern.
Schön. Und, ich meine, gibt doch Schlimmeres, als sich um ausgebuchtes Festival zu kümmern, oder?
Ach, naja, es nervt mich so ein bisschen. Ich wollte dieses Jahr eigentlich ein großes Feuerwerk buchen, aber es führt keinen Weg dahin.
Genehmigungsmäßig
oder was? Ja, du darfst in der Burg kein Feuerwerk machen.
Wegen Artenschutz vom Falkner oder was?
Nee, das ist aus Denkmalschutzgründen oder irgend so einem Quatsch so. Aber drumherum darfst du tatsächlich wegen Naturschutzgebiet und allem Möglichen.
Aber heiraten da keine Leute mit Feuerwerk da oben, ne? Echt nicht?
Ja, aber es ist eine Frage davon, was du zündest.
Ach, okay. Na gut, du willst die richtigen Zerlegerladungen hochkacheln.
Naja... Freilich, Junge.
jawohl, das ist mein Junge. Sehe ich auch so. Also professionelles Feuerwerk bin ich total pro. Also es ist eine total schöne Kunstform. Ob jetzt hier jeder Vollidiot irgendwelche Sprengladungen in die Hand nehmen sollte, da bin ich anderer Meinung. Aber Profi-Feuerwerk ist schon geil.
Absolut, wenn du konzentriert mal 4 Minuten an einem zentralen Ort was hochjagst, dann ist das was anderes, als wenn 100 Leute über einen Zeitraum von 4 Stunden in alle Richtungen irgendwas ballern. Es wäre im Zusammenhang mit der Anlage, wäre das natürlich super schön. Und so ein Abschluss von so einer Veranstaltung, das fand ich auch auf dem Summer Breeze beispielsweise immer fantastisch, wenn du da irgendwie Samstagnachts entspannt dann von der letzten, die vorletzte Band irgendwie so siehst und plötzlich ist dann so ein riesen Feuerwerk. Das ist so ein krönender Abschluss, der sich, daran erinnerst du dich einfach. So, das vergoldet dann das Wochenende, aber es führt leider echt keinen Weg dahin.
Das ja gut, also aber wenn da auch im Natur, ich weiß ja nicht, welche Art von Naturschutzgebiet das ist, aber wenn du da jetzt hier Vogelschutz hast oder irgendwie sowas, da geht Feuerwerk wirklich überhaupt gar nicht.
Nee.
Kommt
nee,
ja auch also auf die Zeit des Jahres an und so weiter.
Na, ich glaube, das müsste da schon wieder okay sein. Da dürfte keine Brutzeit mehr sein im Juni. Aber ja, also es ist, glaube ich, und der andere Punkt ist ja auch nochmal Brandschutz. Ja, also es, wir hatten es ja schon, dass wir Waldbrandstufe, Waldbrandgefahrenstufe 4 hatten, weil es da einfach extrem oft trocken ist. Da ist irgendwie eine Wetterscheide auch.
Ach, okay.
Da regnet es wohl auch nicht so häufig. Und ja, also und es ist halt auch, wie es ist, so eine Burg hat Vorteile, aber hat halt auch viele Nachteile. Passen nicht viele Leute drauf, muss halt wegen allem aufpassen. Und da musst du das eine halt mit dem anderen tauschen. So, was wir aber machen wollen, perspektivisch, ist auch das Oberschloss mit einbeziehen.
Ah, cool.
Und da kann ich jetzt schon mal sagen, da ist auch gleichzeitig, wenn ein Festival bei uns ist, Pfingst-Mittelalter-Veranstaltung. Das haben wir ein bisschen verkackt, uns mit denen abzusprechen, weil wir einfach noch keinen Kontakt mit denen hatten. Vom Verein vom Oberschloss.
Ach okay, das von dem Schlossverein. Das ist ja so ganz komisch, so halb Stiftung Schlösser und Gärten und halb Schlossverein irgendwie, ne? So eine eigenartige Melange ist das aus Zuständigkeiten.
Das ist der Punkt, deswegen wusste ich halt nie, an wen ich mich da wenden soll, so, und das war ein bisschen schwierig und das versuchen wir jetzt mal gerade zu ziehen. Und mein Wunsch wäre, dass wir einfach ganz Kranichfeld perspektivisch zu so einem großen Spektakel bauen einfach, ne? Weil eine Burg ist zu wenig, wir brauchen zwei.
Da ist ja auch die zwei Burgenstadt, ne? Und das Oberschloss.
Angeblich gab es ja auch drei früher.
Okay, ja. Wusste ich gar nicht. Aber das Oberschloss ist nicht, es ist ja ein wunderschönes kleines Märchenschlösschen, ne? Also das kannst du dir, es sieht ja wirklich aus, da denkst du, das hat jemand, ein Comiczeichner dahin gemalt, ne? Das kann, also aus manchen Winkeln sieht das wirklich aus wie KI generiert, ne? Also geil. Also ich bin da sehr, sehr gern. Sind die Renovierungsarbeiten dann abgeschlossen dann da oben, ja? Weil die haben ja da ganz schön was gemacht irgendwie.
Also das letzte Mal, als ich da war, das war vor 3 Jahren. Ich weiß nicht, ob sie seitdem noch mal was gemacht haben. Ich dachte, die wären fertig.
Ja, ich glaube, irgendwas sollte da gesperrt sein. Na, ist auch egal. Ich bin diesen Frühling noch nicht wieder hoch, aber meine Jungs sind da auch immer gern. Okay, nee, das fände ich total cool. Also wenn dann quasi so, vielleicht kann man da ja auch eine Seilbahn zwischen den beiden. das wäre ja eigentlich ja, auch gar nicht so schlecht.
Also Kranichfeld bietet sich einfach dafür an, dass man da dieses Konzept einfach erweitert und dann an vielen, also an mehreren kleinen Stellen einfach Events so macht, da was da passiert und dass man diesen immersiven Charakter, den ich da vorhabe, halt irgendwie über die ganze Gemeinde dann halt auch ausbreitet, also wenn die Bock haben. Ne?
Ja.
Der Punkt ist halt, ich würd ja Kranichfeld gerne da noch mehr integrieren. Jetzt ist beispielsweise der Bäcker, mit dem wir immer zusammengearbeitet haben, den gibt es jetzt nicht mehr. Also man merkt so richtig, wie da immer mehr irgendwie auch lokal die Puste ausgeht und das ist echt scheiße.
Ja, das ist, also ich kann mir denken, es wäre cool, auf dem Sportplatz was zu machen. Vielleicht irgendwelche mittelalterlichen Sportveranstaltungen oder so mit dem Fußballverein zusammen oder so.
Ach, du meinst dann direkt auf dem auf
der Ja, weil wenn man so eine Stadt einbeziehen will, ist es ja absolut notwendig, das Vereinsleben mitzunehmen, ne? Und wenn du da mit verschiedenen Vereinen, die da auch Bock drauf haben, am Tisch sitzt. Und da geht das am schnellsten, ne? Wenn man die Freiwillige Feuerwehr, den Fußballverein, den Schützenverein, wenn man die alle mitnehmen kann und da jeder so seins macht, ne? Was weiß ich, schießen mit mittelalterlichen Waffen oder hast du nicht gesehen? Das ist da eigentlich immer der beste Weg in die Zivilgesellschaft, um da jemanden zu begeistern, ohne dass man das Gefühl hat, okay, da kommt jetzt jemand von außen und will hier nur irgendwas abgrasen, ne, sondern es geht ja darum, auch die Stadt zu bereichern, ne? Also in dem Sinne, dass da jeder was davon hat.
Es ist, also ich habe ja beispielsweise auch schon an verschiedene Institutionen da gespendet. Also wir haben auch Vereine schon integriert. Das läuft schon, ja. Jetzt ist halt die Frage, wie man das rein infrastrukturell weiter verknüppern kann, ne? Gerade mit Flächen, das ist immer so eine Sache und dann sind immer alle möglichen Leute unterschiedlich verantwortlich für kleinste Flächen, die dann irgendwo im Weg liegen und man muss da mal einen langfristigeren Plan bauen. So, und wenn wir jetzt sagen, wir können die zweite Burg, das zweite Schloss da irgendwie mit integrieren in das Konzept, dann können wir da auch eine Langfristigkeit herstellen, weil mit 1500 Gästen kriegst du so ein Festival langfristig nicht zum Überleben. Mhm. So, das ist völlig klar. Es muss wachsen, um existieren zu können, weil die wirtschaftlichen Gegebenheiten so sind, wie sie sind. Mhm. Weil sonst ist das Konzept in ein paar Jahren unbezahlbar. So, beziehungsweise die Tickets so teuer, dass da auch keiner mehr Bock hat.
Also wenn du Live-Musik bieten willst, auf jeden Fall, ja. Das ist klar. Ja, ja, ja. Das ist eindeutig, ja. Aber ich finde das. Die Location ist halt toll, ne? Also so als Erlebnis für die Leute. Und ja, schön. Naja, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, sind wir unterwegs? Wann ist denn das dieses Jahr, dein Sternklang?
Pfingsten,
also quasi zum Rockhard-Wochenende immer, ne? Das ist immer das einzige, Festival, wo ich weiß, da muss ich mal in meinen Kalender gucken. Warte mal. Da muss ich mal gucken hier, wo ich da gerade bin. Wann ist denn Pfingsten? Welches Datum?
Das ist das erste Juni-Wochenende ist es.
Ach, das ist ein Rock am Ring, Rock im Park, gell?
Ja, genau.
Ja, nee, da bin ich dort unterwegs. Ach, schade, da wird das mal ein Jahr, wo ich wahrscheinlich nicht da bin. Obwohl wann legt denn ja los? Am Mittwoch schon, oder?
Na, wir sind Dienstag schon da.
Ja, nee, ich meine.
Wehe, irgendjemand kommt am Dienstag schon und fängt dort an, sein Zelt aufzubauen. Ich schlag euch.
Soll ich's rausschleiten? Dass ihr Dienstag schon da seid. Nee, na, um Gottes Willen, ich will ja auch nicht zu früh dort ankommen. Nicht, dass ihr noch irgendwo mit anfassen muss. Um Gottes Willen.
Das bringt ja nichts. Mittwoch bauen wir da fleißig auf.
Ah, okay. Ja, nee, ich muss eine.
Du kannst ja gerne Hallo sagen, ja, dass, okay. Falls du da Zeit hast. Werden dann ins Gasthaus Nagel oder so gehen zum Essen, falls du Bock hast, uns zu joinen.
Mal schauen. Also Gasthaus Nagel ist immer schön. Da kann man ruhig mal Werbung machen. Cooler Chef und auch immer was Veganes auf der Karte.
Ja, wir gehen da auch immer hin, wenn wir da sind.
Ah, schön. Schön.
Ja, das ist so unsere Tradition.
Ja, na wie gesagt, ich darf nicht zu früh kommen bei dir, damit ich da nicht irgendwie mithelfen muss, weil ich muss heute schon, also muss ich heute auch pünktlich weg, noch ein paar Tribünen schleppen.
Du musst ein paar Tribünen schleppen.
Mitschleppen natürlich, weil bei meinem Volleyballverein, in dem ich bin, in Blankenhain, die machen Beach Cup. Und da haben sie irgendwie in der Stadt, also ich glaube, wenn in Blankenhain irgendwas organisiert wird oder irgendjemand was spendet, ist das meistens die Firma Grafencolor. Aber ich glaube, da haben die irgendwelche Tribünenmaterial oder irgendwas organisiert und das muss ich nachher mitschleppen. Naja.
Ja. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal nicht mehr so viel arbeite, dann spiele ich mal wieder Beachvolleyball.
Hast du schon Beachvolleyball gespielt?
Naja, in Schulzeiten.
Ah, okay. Aber ja, weil bei deiner Körpergröße würde ich dir auch stark zu so einer Sportart raten. Das ist ja eigentlich
Verschwendung. Das hat immer großen Spaß gemacht.
Ist cool. Ist wirklich cool. Was keinen Spaß macht, ist, wenn du nach der Beachsaison dann wieder in die Halle gehst und ein komplettes Timing wieder umstellen musst, weil beim Beachvolleyball musst
du dich schneller bewegen kannst plötzlich, ne?
Ja, du musst ein bisschen vom Timing ein bisschen eher sein beim Beach, ne? Weil du natürlich beim Springen und so aus dem Sand raus musst, ne? Und in der Halle bist du dann auf einmal schon hochgesprungen, dass der Ball noch gar nicht da. Das sieht dann schon immer lustig aus, so dann die ersten Versuche wieder nach der Saisonumstellung. Aber Beachvolleyball fetzt schon. Cool.
Also Volleyball hat mir echt immer am meisten Spaß gemacht. Ich mochte Handball auch sehr gerne. Badminton war ich jetzt nicht so geil, aber.
Badminton macht auch. Ich habe mir eine Tischtennisplatte gekauft jetzt.
Damit bin ich nie klargekommen. Ich weiß nicht, ob das vom Winkel irgendwie mit meiner Perspektive nicht funktioniert. Ich treffe keinen Ball.
Ja, du bist relativ groß. Da ist also, was wirklich krass ist, wenn ich gegen meinen älteren Sohn spiele, der 8 Jahre alt ist, der hat jetzt wirklich innerhalb von 4-5 Wochen auf dem Schulhof tischtennismäßig so viel gelernt, so viel schmutzige Tricks, ne? Da kommen manchmal wirklich Bälle zurück, wo ich dachte, krass, was war das denn jetzt? Aber der hat natürlich auch genau die richtige Höhe gerade, ne? Dass er wie so ein, also da schlägt er an der Höhe. Der
schnippelt das dann so.
Ja, ja, ein Profispieler, der hat ja extra diese tiefe, ne, breit Angriffsstellung und der hat das als Achtjähriger einfach so von Natur aus, so die richtige Höhe da, ne? Und da verliere ich ab und zu auch mal ein paar Punkte, wo ich denke, krass, das dauert nicht mehr lange, dann
hast du deinen Meister
kann ich selbst, wenn ich alles reinwerfe, keinen Satz mehr machen. Ne? Das ist, naja, aber wie gesagt, schmutziges Schulhof-Tischtennis ist eine Straßentischtennis. da habe ich noch extra so einen unkaputtbaren Tischtennisschläger gekauft. Mit so extra, was weiß ich, also so einem bestimmten Material kannst du gegen die Wand schmeißen, da passiert nichts. Lustig. Also, ganz klar pro Tischtennis, auch ein schöner Sport fürs Freibad. Ist ja cool. Aber also das ist das allererste Mal, dass ich dich von Sport in irgendeiner Weise fast nostalgisch oder anerkennend reden höre. Ich dachte immer, du bist so ein kompletter Sporthasser. Nee, beim Fitnesssport hast du ab und zu auch mal.
Ich glaube, es ist gerade, weil ich jetzt aufgrund von Krankheit seit 2 Wochen nicht mehr Sport machen konnte, bin ich jetzt einfach so ausgehungert, dass ich ich werd heute hingehen. Du hast mich zwar husten hören, aber ich bin der Meinung, so ein bisschen leichtes Training funktioniert jetzt wieder.
Okay.
Es muss einfach. Und Entschuldigung. es ist nicht so, dass es mir keinen Spaß gemacht hat. Ich habe nur den Kontext des Sportunterrichts gehasst.
Okay. Wieso?
Weil du hast zu wenig Zeit, um dich wirklich reinzubegeben in das Thema. Es war halt oft auch Zeug, was mir nicht gefallen hat. So Bodenturnen kannst du halt vergessen. Ich bin nicht dehnbar, ich bin zu groß, ich bin zu schwer. So, da gab es wenig, was ich wirklich konnte.
Ich bin Alexander Prinz, ich bin nicht dehnbar. ich verstehe schon. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, aber das ist eine der geilsten Erinnerungen an meinen Sportunterricht. Einmal im Jahr, wenn ich war ja in der Dorfklasse, wenn in den umliegenden Dörfern dort jeweils schon immer die Kirmes am Mittwoch und Donnerstag gestartet hat und die erste Doppelstunde Freitagmorgen Leistungskontrolle Bodenturnen mit restalkoholisierten 17-Jährigen. Tränen. Also wirklich so habe ich selten in meinem Leben gelacht, wie da immer. Das war, also die Umkleidekabine roch da natürlich auch wie ein Bierzelt. War schon eine krasse Zeit. Aber ein richtig guter Sportlehrer, eine gute Sportlehrerin ist für die Entwicklung von jungen Menschen wahnsinnig wichtig. Also gerade auch, was so eine Positivität im eigenen Körper, dem eigenen Habitus, einer eigenen Bewegung gegenüber angeht, spielen die eine ultra, ultra wichtige Rolle. Ne? Und ich habe wirklich in der Grundschule, also sie lebt leider nicht mehr, aber eine richtig dumme Sportlehrerin gehabt, ne, so die mich ständig rausgeschmissen hat und was weiß ich und überhaupt schon so eine Angriffshaltung mir gegenüber hat. Die konnte mich einfach nicht leiden.
Es lag bestimmt an ihr und nicht an dir.
Absolut, ich war ja überhaupt kein nerviges Kind oder so.
Gar nicht.
Nein.
Auf keinen Fall.
Gar nicht. Aber es ist ja ein scheiß Job als Lehrerin, mich zu ertragen und nicht vor die Tür zu setzen, aber es war in der DDR halt auch ein bisschen anders. Egal, trotzdem habe ich ja immer Goldmedaillen gewonnen und da konnte sie nicht viel machen.
Ich glaube, dass das Wichtige ist, also ich habe jetzt so rückblickend betrachtet das Gefühl, dass ich irgendwie nicht so ein richtiges Verständnis für Sport ich kann es noch nicht mal in Worte fassen. Jetzt ist es so, ich weiß, dass ich mich durch Sport einfach auch gut fühle und dass das zu merken, also dass man nichts einfach kann. Punkt. Und dass es für alles, was man tut, viel Übung braucht. Und dass es okay ist, in dieser ganzen Zeit scheiße zu sein.
Ja.
Das ist nichts, was dir der Sportunterricht vermittelt.
Das stimmt. Ja.
Und das ist ein Problem. Es ist zu wenig und Benotung im Sportunterricht ist dumm. Ist komplett dumm.
Hm.
Das funktioniert nicht. So, ich beispielsweise war in Leichtathletik alleine physiologisch überlegen.
Hm.
Ich habe immer Einsen gekriegt.
Hm.
So, ich ist nicht so, dass ich irgendwie außerhalb der Schule Sport gemacht hätte. Ich war immer super schnell. Ich konnte super weit werfen. Ich konnte super weit springen. Ich habe lange Beine. Hm. So, ich bin körperlich einfach für Leichtathletik gemacht. Bin dann leider kaputt gegangen. Ja, oh. Pech gehabt. So, naja, mein Schleimbeutel, so, ist halt kacke. Hm. So, für Bodenturnen war ich völlig unterlegen. Es ist für völlig, alles, was mit Geräten zu tun hat, völlig kompletter Versager.
Hm.
Ja, dann Volleyball, wie wir es vorhin hatten, super.
Hm.
Badminton, blöd, weil wenn der Ball auf mich zukommt, habe ich ihn nochmal auf die Stirn gekriegt.
Ach,
weil
so.
Ich den mit dem Schläger, ich habe den einfach nicht erwischt.
Hast du da, so. Da hast du da auch dann immer nur rechts oder nur links gespielt beim Doppel irgendwie? Spielt das bei dir eine Rolle mit deinem Auge wegen des Sichtfelds oder so? Oder gleichst du das aus rein instinktiv? So?
Naja,
oder wenn ich mit dir jetzt Doppeltennis spiele, müsstest du da auf einer bestimmten Seite sein?
Na, da wäre rechts, glaube ich, besser, ja.
Okay.
Da wäre rechts besser. Also das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, ob das eine Rolle gespielt hat oder ob ich mich instinktiv dann schon immer rechts hingestellt habe.
Hm,
hm. Ich muss halt meinen Kopf mehr
drehen. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht hast du eine andere Kopfhaltung dir instinktiv da angewöhnt oder
ja.
So.
Hm. Ja. Ja, also, ne, und dann Handball war wieder gut, weil bist halt dampfwalzenmäßig einfach durchgelaufen.
Du bist typischer Kreisläufer, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, was das heißt, aber...
Ja, groß, breit.
Ja.
Ne?
Naja. Oh. Hm. Naja. So, naja. Und deswegen, Sport ist so abhängig davon, wie dein Körper einfach gebaut ist.
Hm.
Und wenn du kommst ja quasi im Default-Mode da an als Kind, wenn du nicht schon in allen möglichen Vereinen warst.
Hm.
Und dann wirst du einfach gemessen darauf, wie dein Grundkörper aufgebaut. Das funktioniert nicht. Und ich finde, wenn man diesen Druck da rausnehmen würde, könnte man auch mehr Sportunterricht da irgendwie reinbringen in den Stundenplan. Und generell, wie gesagt, ich würde da so viel umbauen an diesem ganzen Schulsystem, aber ich glaube, mir hätte das früher auch schon viel mehr bedeuten können und viel mehr Spaß gemacht, wenn mir das anders vermittelt worden wäre.
Ja, absolut. Also ich weiß jetzt nicht, wie das aktuell ist. Ich war ja lange nicht mehr an der Schule, ne? Aber es wurden im Sportunterricht wirklich Generationen von Menschen generiert, die geglaubt haben, dass sie Sport nicht mögen, ne?
Ja.
Bis sie dann später, ich meine, das sieht man ja allenthalben im Bekannten, Verwandten und Freundeskreis, dass Leute, die ihr Leben lang in Sport eine 3- oder eine 4 hatten, auf einmal Triathleten sind und was weiß ich, anfangen zu laufen, Fahrrad zu fahren, diese ganzen Fluchtsportarten zu machen, aber da eine Freude am Sport entwickeln, ne? Auf einmal, von der sie als Jugendlicher nie gedacht hätten, dass sie irgendwie da waren, weil sie immer als unsportlich galten. Ne? Also das stimmt schon. Aber zum Glück habe ich dann später richtig, richtig coole Sportlehrer gehabt. Ne? Also wirklich so dieses Sportlehrerinnen- und Sportlehrermodell von Leuten, die nach 8 Stunden Sport in der Schule dann nochmal 4 Stunden lang irgendeine Sport-AG betreuen und am Wochenende dich auch noch auf den Wettkampf fahren und was weiß ich. Also die Leute, die ja fast Erzieher für dich waren oder so. Ja. Ne? Also wir haben ja nicht umsonst in unserem Volleyballverein, unsere Beachvolleyballanlage, da haben wir einen Namen von unserem Sportlehrer gegeben, ne? Dieter Schwab.
Mhm.
Und das ist einfach so eine Dankbarkeit so einem guten Lehrer gegenüber. Also da hat ein Sportlehrer ja auch immer einen ganz anderen Draht zu Jugendlichen, ja. Ne? Als dieses mit dem Klassenbuch wedeln und am Lehrplan rumhängen. Das ist ja schon immer ein bisschen lockerer.
Ich war erstaunlicherweise, auch wenn ich jetzt als normalerweise eigentlich gar nicht so eingestellt bin, vielleicht hätte das auch grundsätzlich noch was an meiner Einstellung geändert. Ich war immer ein großer Fan von Mannschaftssportarten. Dieses einzelne, irgendeine Leistung in irgendeiner Zeit irgendwas erreichen, das hat mich immer angekotzt. Das ist überhaupt nicht mein Ding, darum geht's mir überhaupt nicht. Aber mit Leuten zusammen so einen funktionierenden Zug bei Volleyball beispielsweise, wenn du dich richtig schön eingespielt hast und richtig synchron mit deinen Mannschaftskameraden bist, das ist so befriedigend, das macht so einen Spaß. Das ist
super cool, ja.
Egal, ob du gewinnst oder nicht, aber wenn sowas funktioniert und wenn du merkst, dass du mit den anderen interagieren kannst, das ist so gut. Das bringt dir auch viel für dein Sozialverhalten, glaube ich.
Absolut. Und auch für deine sozialen Strukturen. Also ich bin heute noch, profitiere heute noch von einem Netzwerk aus Leuten, mit dem ich in Kindermannschaften Fußball zusammengespielt habe. Ne? Einfach weil du zusammen in Trainingslagern warst. Du hast in der Woche regelmäßig Zeit miteinander verbracht. Also, ne? Und wenn du da als Team wirklich richtig funktionierst, das sind Freundschaften fürs Leben, ne? Und das ist wirklich so. Aber ich habe auch beim Tischtennis oder so zum Beispiel, also es ist ganz selten, dass ich da einen Gegner irgendwie als Gegner gesehen habe, sondern das war immer irgendjemand Cooles, mit dem man spielt, ne? Man unterhält sich ja da noch irgendwie dabei, oder wenn man mit jemandem Tennis spielen geht oder wie Donald Trump Golf spielen geht oder so. Das ist ja weniger so eine Gegnerschaft, die man da bei solchen Sportarten betreiben sollte, ne? Ist dann beim so paradox, für mich ist sowas wie Triathlon oder so, ne, wo du wirklich in der Masse von Menschen nur dein eigenes Ego-Ding durchziehst. Das ist auch so ein bisschen symptomatisch für unsere Gesellschaft, ne, dass da so diese Leistung, dass da der High-Performer im Firmenkontext auch noch eine High-Performance-Triathlon-Urkunde an der Wand hängen haben muss. Das ist auch so eine bisschen ungesunde Entwicklung, die ich da manchmal sehe, bei dem ansonsten eigentlich ganz coolen Sport, ne? Ansonsten kann man Ego-Sportarten ja auch als Mannschaft betreiben. Du kannst 100 Meter in der Staffel laufen, ne? Du kannst Leichtathletik in einer Mannschaft kämpfen. Das geht schon irgendwie, aber so richtige Ego-Sportarten finde ich dann, oder bei Fußball sieht man das ja auch, dass man das Gefühl hat, manche Spieler, die machen dann nur so ihr eigenes Ding und preschen ihre eigene Marke voran und der Rest der Mannschaft erzählt da gar nichts. Ne? Cristiano Ronaldo zum Beispiel ist so ein Ding, wenn der in der Mannschaft spielt, da ist der Rest eigentlich komplett marginalisiert. Ich weiß nicht, ob da so ein Teamgefühl aufkommen kann. Ja. Oder ob das bei Profisport überhaupt so ist dann wahrscheinlich der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Mannschaften. Portugal ist ja auch im Finale Europameister geworden, wahrscheinlich weil Ronaldo nicht dabei war.
Also, und um da vielleicht das nochmal auf ein anderes Thema umzulegen, wo ich da so ein bisschen mehr drin bin, wenn du dir ein Magic the Gathering Deck baust, ne, da machst du am Anfang immer den Fehler zu sagen, ich nehme krasse Karten und riesige Monster und pack die da rein. Und dann wirst du am Ende abgezogen von einem Zwergendeck, das winzige, völlig sinnlose Scheißviecher rausballert, die nichts kosten, also auch wo die Karten nichts wert sind, aber die so gut miteinander kombinierbar sind, dass es einfach innerhalb kürzester Zeit snowballt.
Ja, okay, verstehe. Das ist dann nicht kompatibel miteinander, ne? Gegen anderes Show-Off-Deck oder so, da hättest du wahrscheinlich eine interessante Schlacht gehabt oder so, aber das ist ja immer, das ist ja dann fast schon so asiatisch, philosophisch, ne, so ein bisschen Konfuzius-mäßig, wen du in Rennen gegeneinander antreten lässt, dein bestes Pferd gegen das schlechteste oder dein bestes gegen das mittelmäßige von den anderen und so weiter. Da gibt's ja auch verschiedene Überlegungen zu Kriegstechniken und so, ne, wie du da wirklich als Schwächerer jemand Überlegeneren, einfach durch Teamgeist und Strategie schlagen kannst, ne. Das gab's ja schon oft. Ja, wirklich interessant, aber ich muss mal eine Lanze für Sportlehrer hier brechen, ist super. Darf ich meinen dritten Anlauf nehmen, um über Katharina Reiche zu bitchen? Du bist ja bis jetzt noch nicht so richtig drauf eingestiegen. Nee, dass die noch mal ihr Gesicht irgendwie in den Politikzirkus, also das war wirklich so ein, irgendwie so fast so ein Filmmoment, wo sich im Stuhl jemand umdreht und da ist er auf einmal. Ne? Die fand ich ja so so eine weiße Katze streicheln. Also die fand ich damals schon gruselig und ich frage mich echt, was die Frau bewegt, da wieder in die Politik zu gehen. Also ich meine, die hat einen Job, wo die safe eine 500.000 im Monat, wenn nicht 1 Million verdient oder irgendwas da als Vorstandstante von irgendeinem so Energiequatsch. Also ganz, warum macht die das? Also was für eine Agenda steckt dahinter oder ist es nur so ein eigenes Machtgelüst? Also das,
wenn du reich bist, dann kannst du halt noch mächtig werden. Das ist halt einfach die nächste.
Ja, aber das ist ja jetzt nicht so reich, also dass man. Also Friedrich Merz sieht sich ja nicht als reich, obwohl er da in den gleichen Gehaltsklassen vielleicht gekämpft hat, früher bei BlackRock, das weiß ich noch nicht. Aber
ja, aber wenn du in dem Bereich bist, dass du ein paar Millionen im Jahr machst, dann wirst du ja auch nicht richtig reich, weil dann müsstest du ja zig Millionen im Jahr machen. Hm. So, damit du dann, also die interpretieren richtig reicher als sicherlich dann 100 Millionen aufwärts.
Hm.
Und dann musst du ja irgendwie das System wechseln, in dem du aktiv bist.
Na gut, reich sind immer die anderen, gell?
Und dann ist es natürlich geil, wenn du dann in die Politik gehst, um den großen Hebel umzulegen und dir dann die Politik so zu legen, dass du sehr viel, also mal X verdienen kannst danach in dieser neuen Umgebung.
Also meinst du, es ist so ein strategischer Zwischenschritt irgendwie und nicht so, ich habe da noch ein paar Rechnungen offen, also wo sie als Staatssekretärin hier und da mal abgeblitzt ist früher.
Also dazu kenne ich sie nicht genug. Keine Ahnung, ob die einfach nur von Rachegelüsten getrieben wird.
Nee, also krass, das war für mich so ein, krass, die lebt noch im Moment irgendwie. Also, weil ich habe mir da wirklich jahrelang keine Gedanken mehr um diese Frau gemacht, nur dass sie mich früher immer wahnsinnig aufgeregt hat mit ihrer Art und ihren Ansichten. Und jetzt, also ist schon ein Gruselkabinett so ein bisschen, finde ich, was da Frieda da rausgerollt hat. Also der Kulturstaatsminister, der hat mich auch, also mir auch wirklich auf den Magen geschlagen.
Ja.
Wobei ich sagen muss, mir sagte der Name was, aber seine genauen Funktionen, das musste ich mir da erst nochmal drauf schaffen, aber dann erschaudert es dich ja wirklich. Ne? Schlimm. Und dann noch Spani als Fraktionschef. Krasse Scheiße. Kannst du dir nicht ausdenken. Na, ich bin nun mal gespannt, also was da jetzt bei der SPD angerollt kommt. Also ich finde das ja schon alleine Zumutung. Du sollst als SPD über diesen scheiß Koalitionsvertrag abstimmen, ohne dass du weißt, wer da, wie das Kabinett aussehen soll. Ne? Das ist ja schon eine Bevormundung, ne? Oder quasi ein Eingeständnis, okay, das wird so viele Leute auf die Palme bringen, dass wir das mal lieber erst hinterher irgendwie machen, aber ist ja jetzt auch nicht das erste Mal. Also das finde ich ein völliges No-Go, ne?
Ja, ne, aber da weißt du als Abstimmender schon, was die Stunde geschlagen hat.
Ja.
So, dass die selber wissen, dass du dem nicht zustimmen kannst, wenn die Personalien bekannt sind. Na, also Lauterbach ist angeblich auch raus.
Na, was sollen da sonst machen, außer Gesundheit? Das hat ja jetzt die CDU Gesundheit.
Na, also, ja, gar nichts halt, ne? Wer ist denn Gesundheitsminister?
Irgendeine jetzt? Tante, von der ich noch nie jemand irgendwas gehört hat. Also
Nina Warken.
Ja. Mhm. Warken, stimmt. Der Name sagte mir überhaupt nichts, aber auch die Kommentare, die ich dazu gelesen habe, auch Leute, die da ganz tief in dem politischen Zirkus drin sind.
Das ist lustig, die hat quasi mit Gesundheit gar nichts zu tun.
Nee, gut. Null. Aber, also ich kann jetzt nichts Negatives über sie sagen, weil ich sie ja wirklich nicht kenne. Außer, dass sie ein CDU-Parteibuch zu haben scheint.
Der Politikwissenschaftler Thorsten Faast deutet diese Personalentscheidung auch in einer Proporzlogik des Regionalen. Mhm. Der Landesverband Baden-Württemberg hat früh sehr loyal zu Friedrich Merz gestanden. Der zukünftige Bundeskanzler aber kein riesiges Netzwerk, nachdem er jahrelang außerhalb der Politik war. Mhm. Ja, cool.
Toll. Ja, das hat die Baden-Württemberg-CDU da reingedrückt, das hab ich auch gelesen, ja. Naja, wie es halt so ist, Landesproporz, ne, und da sind wir ja wieder bei der Thematik, wer ist denn da Ostdeutsch im Kabinett, ne, also außer dass Katharina Reiche in Brandenburg geboren ist, aber da natürlich überhaupt schon lange nicht mehr dran teilnimmt an der Veranstaltung hier in der ehemaligen DDR.
Naja, es gibt zwei Leute aus Schleswig-Holstein und nie, also de facto niemanden aus dem Osten, das musst du dir vorstellen. Und wie gesagt, also alleine diese Ministerauswahl wird dafür sorgen, dass in Zukunft doch mehr Leute hier AfD wählen.
Meinst du nicht, dass Carsten Schneider den Osten erretten wird als SPD-Minister im Klingbeil-Kabinett?
Aber ist das schon raus?
Nein, ich weiß, also wär nur mein Tipp, da wäre jetzt mal langsam reif für einen Ministerposten in seiner und diese ganzen Seeheimer Frösche in der SPD, die mir sowieso auf den Sack gehen, da ist der ja auch ganz vorne mit dabei. Unser guter Carsten, gelernter Bankkaufmann, einstmals jüngster Bundestagsabgeordneter. Da ist er quasi direkt von der Bankenlehre, hat er sich im Bundestag gesetzt.
Wieso zur Hölle ist der eigentlich bei der SPD?
Weil die SPD CDU-Leute braucht. Das ist ja der ganze Sinn von diesem Seeheimer Gequatsche da. Wirtschaftsnaher SPD-Flügel. Also das ist, weiß ich nicht. Das ist irgendwie wie...
Mike, beende das Leid. Beende es. Das ist wirklich, also ist, von Jahr zu Jahr kann ich es weniger nachvollziehen.
Ja, das ist, weiß nicht, wie will man das vergleichen? Der Mayhem-Fanclub in der deutschen Bischofskonferenz oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Scheißpartei geworden, echt. Also, oder ist es im Moment, muss man wirklich so sagen. Ich hab da eine Riesenkrawatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn, ich kann die Klingbeil da echt nicht sehen. Und Carsten Schneider, dieses ganze wirtschaftsliberale Gequatsche in der SPD. Und schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Was willst du machen? Aber da ist noch nichts raus,
beispielsweise.
Ne? Ich habe keine Hausaufgaben, du bist mit dem Kundenservice dran.
Ach so, ich mache mir jetzt die ganze Zeit Sorgen, dass wir es sonst nicht mehr schaffen, weil ich habe nämlich eine sehr lange Geschichte heute.
Ach so, nee, wir sind doch in so einen Abwechselmodus verfallen.
Ach so,
Also ich habe mich schon beschäftigt, ich weiß jetzt zum Beispiel, wie man U-Bahnhöfe baut im Gegensatz zu U-Bahn-Strecken und solche Sachen, bin ich schon aufmunitioniert, aber fürs nächste Mal.
Ja, also du hast zu mir gesagt, du willst pünktlich Schluss machen.
Ja, aber das ist, ich muss um 12 irgendwo sein.
Ach so.
Ja, ja.
Also es sind mehr Seiten geworden, als ich wollte.
Na dann, gib Gas. Gebe ich dir 15 statt 10 Minuten, komm.
Das ist. Moment, halt, stopp. Die 10 Minuten waren ja für Hausaufgaben in Zukunft, ne?
Ja.
Ich wusste nicht, dass es eine Zeitbegrenzung für die Geschichten
gibt. Beruhigen Sie sich. Das legt sich nur auf Ihre Stimme.
Oh, na, hoffentlich halte ich das jetzt durch, ne?
Ja, mal gucken.
Also mal husten, warte.
Also ich nehm nicht an, dass es jemand ist, den ich kenne, wo ich da noch was dazu sagen könnte. Nee.
Mike, kennst du denn Friedrich Hecker?
Nee, Ernst Haeckel kenne ich, aber Friedrich Hecker nicht, nee.
Gut, weißt du denn, oder... Anders, kannst du dir vorstellen, was ein 48er ist?
Ein 48er?
Ja.
Ein Fan von irgendeiner Baseballmannschaft in USA oder jemand, der 1948 irgendeiner bestimmten Organisation als Gründungsmitglied angehört
hat? USA ist schon nicht verkehrt.
Also ich denke ja nur an die 49ers, aber jetzt ein 48er, sind das die Nachbarn genau. Von 49ers? Nee, keine Ahnung.
Nee. Ja, das ist gut. Dann ist das heute eine Geschichte für dich, weil es ist auch deswegen spannend, weil so ein bisschen die aktuelle Geschichte da so ähnlich aussieht, nur andersrum.
Klingt nach einer Auswanderer-Erfolgsgeschichte für mich irgendwie.
Wir reden heute über einen Verbrecher, einen Hochverräter. Wir gehen auf eine Zeitreise, die uns von den beschaulichen Hügeln Badens bis in die blutigen Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs führt.
Oh.
Wir sprechen über einen Mann, dessen Name heute zwar niemand mehr geläufig ist, der aber im 19. Jahrhundert ein Rockstar war und sogar Modetrends gesetzt hat.
Friedrich Hecker.
Ja. Also, fangen wir mal ganz vorne an. Friedrich Karl Franz Hecker wird am 28. September 1811 in Eichtersheim geboren. Das war damals im Großherzogtum Baden. Sein Vater, Josef Hecker, war ein angesehener Mann, königlich-bayerischer Hofrat, katholisch. Seine Mutter Wilhelmina, geborene von Lüder, war evangelisch. Was damals eine sehr interessante Mischung war, weil ja Konfessionen damals schon noch eine ziemlich große Rolle gespielt haben. Was so einen kleinen Einblick auch gegeben hat, dass das Elternhaus bürgerlich-liberal eingestellt war. Man könnte sagen, vielleicht sogar ein bisschen oppositionell gestimmt. Okay. Man kann sich also vorstellen, dass der junge Friedrich schon früh lernte, Autoritäten und starre Dogmen eher kritisch zu sehen. Hm. So, er ist also von seinem Elternhaus dahingehend geprägt. Nach der Volksschule ging es 1920 bis 1930 aufs Gymnasium in Mannheim. Ja, ein neuhumanistisches Lyzeum. Hm. Da war er ein ausgezeichneter Schüler. Studierte dann 1830 bis 1834 Jura. So ist immer diese Juristen sind, ich habe keine Ahnung. In Heidelberg, wo sonst?
Weißt du, wie die Juristen ist er dann, da ist er dann Verbrecher geworden, wenn ich das richtig höre. Was willst du damit sagen?
Naja, wir reden
jetzt. Oder meinst du den Trendsetter und Popstar?
Wir reden sehr oft über Juristen. Ich weiß nicht, das weiß nicht, woran das liegt. Das.
Ja, das sind ja, also hast du kein Talent für Mathe oder Biologie, studierst du Jura, ist doch ganz klar.
Genau, er wurde dort natürlich während seines Studiums auch von den Leuten geprägt, die Vorlesungen da hielten, die in ihrer Zeit, ist jetzt glaube ich müßig, die aufzuzählen, weil die auch, also ihn kennt man nicht, sie kennt man heutzutage auch nicht mehr. Hm. Aber das waren schon Denker, die fortschrittliche Ideen hatten, gegen den Strom geschwommen sind in dieser Zeit. Mhm. Er begegnete da liberalen, aufgeklärten Geistern in den wichtigen Jahren seines Lebens. Na, also es ist wieder einer, der typisch, wie es halt immer so ist, an der Uni zum Extremisten wurde.
Ja, ne? Ja.
Mike, wie es immer so ist. genau, er engagierte sich auch. Er war damals in der studentischen Progressbewegung aktiv, Mitglied in verschiedenen Heidelberger Chors, der Hassia, der Palladia, der Renania. Und möglicherweise war er sogar 1832 beim Hambacher Fest dabei.
Aha.
Hambacher Fest müsste uns allen aus dem Geschichtsunterricht ein Begriff sein, so die Kundgebung für einen geeinten deutschen Nationalstaat im Grunde. Mhm. Also das war damals, ne, weil Nationalismus ist ja heute eher was Rechtes. Nationalismus zu der Zeit war eher was Linkes, ne, weil es sich ja gegen die Staatlichkeit der damaligen Zeit gerichtet hat. Mhm. So, er war also, wie man so schön sagt, Teil des sogenannten Vormärz. Mhm. Ja, also dieser Zeit, in der diese Revolution, die dann 1848 ausbrechen sollte, in der sich das sozusagen alles vorbereitete, ja, literarisch, Zeit des Sturm und Drang und so. Sein Studium schloss er 1834 mit dem Staatsexamen ab und promovierte kurz darauf in Heidelberg mit Summa Cum Laude, ja, also ein ziemlich kluger Kopf offensichtlich. Er machte dann ein Praktikum beim Landamt in Karlsruhe und eine Reise führte ihn 1835 nach Paris, wo er sich die öffentlichen Gerichtsverfahren und die Debatten in der Nationalversammlung anschaute und dadurch natürlich auch so ein bisschen einen Eindruck bekam, wie Demokratie so funktionieren könnte. Ne? Debatten, öffentliche. Aber eine Karriere im Staatsdienst, das war nichts für ihn. 1836 schied er dann wieder aus dem Amt und versuchte als Anwalt in Mannheim Fuß zu fassen. 38 hatte er dann eine Stelle als Advokat am Oberhof, am Oberhofgericht. Hm. Es war aber eine Entscheidung gegen die sichere Beamtenlaufbahn, ja, und für die Unabhängigkeit als Anwalt. Und das ist im Grunde auch für sein Denken bezeichnend, ja, weil seine Unabhängigkeit, er hat die Freiheit ihm wichtig war sozusagen. und auch in seinem Wirken als Anwalt war er da nicht besonders auf soziale Schichten fixiert. Ja, er vertrat auch arme Bauern gegen adlige Grundbesitzer und lernte da eben auch die praktische Erfahrung mit sozialer Ungleichheit in den Mühlen der Justiz. Und da verstärkte sich natürlich auch der Eifer, Reformen anzugehen. Und er lernte dort auch seine Rhetorik zu schärfen. Hm, hm. 1839 heiratete er dann die Tochter eines Kaufmanns. Drei Kinder kamen in Deutschland zur Welt. Hm. sollte später noch zwei Söhne haben. Und es sollte bis 1842 dauern, bis er dann den Schritt in die Politik wagte. Hecker wurde in die zweite Kammer der badischen Ständeversammlung gewählt. Baden war damals ein liberales Musterländle, hatte schon 1818 eine Verfassung. Das Parlament hatte vergleichsweise weitreichende Rechte wie das Steuerbewilligungsrecht, war also ein guter Nährboden für Oppositionspolitik. Also sollte man meinen. Hecker nutzte das und wurde sofort zu einem Wortführer des linken radikaldemokratischen Flügels. Und da wurde dann sein Talent beziehungsweise auch seine Erfahrung, die er da schon als Jurist gemacht hat und als jemand, der ja öffentlich auch reden muss, das wurde dann unübersehbar. Er war wohl ein wirklich guter Redner, ein mitreißender Redner geradezu, der eben durch seine juristische Ausbildung da auch on point war und wurde dadurch schnell über Baden hinaus bekannt. Viele der Forderungen der Liberalen seiner Zeit stammen tatsächlich aus seiner Feder. Aber, und das ist wichtig für sein ganzes Leben, er war kein Mann der leisen Töne oder der Kompromisse. Ja, er suchte die Konfrontation direkt. Der scheute keine verbalen Auseinandersetzungen im Plenum. Und war auch bereit, auf die damals übliche, etwas rabiate Art zu klären, wer Recht hatte, und zwar Duelle. Ja, also man muss ganz klar sagen, scharfe Argumente, konfrontative Haltung, populistische Agitation. Also, ne, was wir hier an Populismus kritisieren, trifft da auch auf jeden Fall auf ihn zu. Dadurch wurde er unfassbar populär im Volk und schafft es eben, die Opposition zu mobilisieren. Aber es führte natürlich auch zu einer Polarisierung. Dadurch war die Möglichkeit, Bündnisse zu schmieden, natürlich passé. Was ja so ein bisschen ist wie heute. Ja, wo die Lauten ja auch die Aufmerksamkeit bekommen. Also es hat sich nie verändert, nur die Medien sind andere. Wichtig für seine Karriere war dann auch die Freundschaft mit Adam von Itzstein. Das war ein erfahrener Oppositionspolitiker, der führte den sogenannten Hallgartenkreis, einen überregionalen Zirkel liberaler Politiker, so eine Keimzelle tatsächlich der späteren Frankfurter Nationalversammlung. Er war also auch wahnsinnig gut vernetzt. Vielleicht mal die Frage, was ihn so umtrieb. Natürlich die Kritik an der Monarchie, rechtliche Gleichstellung der Juden in Baden. Und er machte sich 45 deutschlandweiten Namen, als er entschieden gegen die Ansprüche Dänemarks auf die Herzogtümer Schleswig und Holstein eintrat. Also tatsächlich eine Kombination aus Nationalismus und Liberalismus. Was damals ja auch immer noch voll im Rahmen der Gesetze war.
Ja, ja, da, man muss sich da aber auch diese Verschiebung bewusst machen, dass man damals als sozusagen als Nationalist, als die Einheit Deutschlands fordernder oder so, da war man ja wirklich der linke Dreck unterm Fingernagel der Herrschenden. Ne? Ja. Also zumindest da Leute, die das nicht so betreiben wollten, das ist ja völlig umgepolt heutzutage.
Ja, genau. Also er begann sich dann in den 40ern zu radikalisieren. Und der Knackpunkt war, kam dann 1847, da war er dann schon 5 Jahre im Parlament, merkte, dass es überhaupt nichts gebracht hat und warf sein Mandat hin. Weil alle Reformversuche, die er anstrebte, auch die ärmeren Leuten helfen sollten, die wurden blockiert. Nicht nur von den Konservativen, sondern auch von den gemäßigten Liberalen, denen Hecker zu weit ging. Und das war der Moment, wo er dann gesagt hat, wisst ihr was, so geht's nicht weiter. Es muss jetzt eine grundlegende Veränderung her. Und da ging er dann sozusagen in die außerparlamentarische Agitation über, trat dann ständig auf Volksversammlungen auf, forderte in flammenden Reden eine komplette politische Umgestaltung, sympathisierte mit dem Sozialismus und unterstützte Arbeitervereinigungen Und der Höhepunkt dieser Radikalisierung war die Offenburger Versammlung am 12. September 1847. Da verfasste Hecker die 13 Forderungen des Volkes in Baden. Ein umfassender Katalog von Grundrechten, ja, Pressefreiheit, Gewissensfreiheit, Lehrfreiheit, Volksbewaffnung mit Wahl der Offiziere, Schwurgerichte nach englischem Vorbild, gerechte Besteuerung, progressive Einkommensteuer, Abschaffung aller Adelsprivilegien, bessere Bildung für alle, Ausgleich der des Missverhältnisses zwischen Arbeit und Kapital, und das Ganze verknüpft mit der klaren Forderung nach einem deutschen Nationalparlament und einem geeinten Nationalstaat. Also quasi die Blaupause für eine demokratische Republik. So, und das war dann mehr oder weniger so die Schwelle zur Revolution, die da übertreten wurde, weil Hecker sich damit im Grunde offiziell zum Staatsfeind machte. Ja. Und dann explodierte natürlich das Pulverfass, ne? Anfang 1848 gab es dann die Februarrevolution in Paris. Und von dort aus sprang dann der Funke ja in ganz Europa über. Ja? Vor allen Dingen auf die deutschen Staaten, und die sogenannte Märzrevolution begann. Und das Epizentrum davon war in Baden. Schon am 27. Februar, ja, gab es eine große Volksversammlung in Mannheim, die maßgeblich von Hecker organisiert wurde. So, und da kam dann auch diese Forderung wieder zur Sprache. Und am 5. März trafen sich dann 51 südwestdeutsche Oppositionspolitiker, wo Hecker natürlich auch dabei war, in Heidelberg, und beschlossen, wir berufen ein Vorparlament nach Frankfurt am Main ein. Und das sollte dann die Wahl zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung vorbereiten. Ja, das war sozusagen der Startschuss sollte der Startschuss zur Vorbereitung der deutschen Demokratie sein. Also wenn dir das zu viel ist jetzt vom Umfang, dann sag mir das, dann überspringe ich das jetzt mal.
Also ich finde das total interessant, weil es natürlich Verfassung deutscher Staaten und sowas, das ist mir jetzt als Verfassungshistoriker natürlich nicht alles unbekannt. Das ist, finde ich, total interessant, und mich erinnert dieser ganze Plot so komplett an den Stefan Heim Roman Die Papiere des Andreas Lenz, wo auch im Zweiten Weltkrieg oder so, oder zumindest um die Zeit rum, ein amerikanischer Soldat in Gettysburg von einem Vorfahren das Grab findet von einem badischen Revolutionär, der da mal dahin ausgewandert ist.
Ich habe das Gefühl, dass es daran orientiert.
Ah, könnte sein, weil da
Das kann sein.
Ja. Habe mich mit Stefan Heim und dem Roman befasst, aber jetzt nicht so mit den Hintergründen. Ich kenne das Buch und Stefan Heim natürlich, aber das ploppte gleich bei mir auf, weil badische Revolution und so weiter, das hat er da ja ganz schön bearbeitet. Interessant. Ich finde das total spannend.
Okay, ja, also dann ziehe ich weiter durch,
Na.
Hecker reiste dann Ende März nach Frankfurt in die Paulskirche, war voller Hoffnung und erlebte natürlich wieder nur Enttäuschung, weil, die Mehrheit der Abgeordneten war halt gemäßigt liberal, die wollten keinen radikalen Bruch, die wollten gar keine Gewalt, Mike. Die wollten verhandeln mit den Fürsten, eine konstitutionelle Monarchie, ist ja absurd. Ja, also es wurde auch zu einer politischen Niederlage, die wurden auch nicht in den 50er-Ausschuss gewählt. Er und sein Kumpel, mit dem er da die ganze Zeit, Struve, mit dem er da unterwegs war. Für sie war klar, die Revolution musste irgendwie gemacht werden. Radikal und konsequent. Und das würde nicht in Frankfurt passieren. Die Frankfurter Sache war für Hecker gestorben. Auf die Parlamentarier war mal wieder kein Verlass. Dann wurde noch ein Freund von ihm verhaftet, ein Konstanzer Redakteur. Das führte dazu, dass er dann in Konstanz eine bewaffnete Revolution oder einen bewaffneten Aufstand ausrief, den sogenannten Hackerzug. Ja, nur mit Waffen wäre die Republik durchsetzbar. Und Konstanz war dafür ideal, ja, das galt damals als liberal, war ein Zentrum der Radikalen. Und der Plan war, von Konstanz bewaffnet nach Karlsruhe marschieren. ja, ne, Hauptstadt von Baden. Hm. Und da war jetzt der Gedanke, dass dann auf diesem Weg sich diesen Bewaffneten dann natürlich die ganzen begeisterten Bürger anschließen würden. Hm. Und dann ein Schneeball, der zu einer Lawine wird, dann dieses ganze alte System dann fortwaschen würde, ne? Wie der Marsch auf Rom. Es gibt keine neuen Ideen. Man übernimmt immer nur das, was man schon mal gesehen hat.
Ja, gerade bei sowas, genau. Da guckt man überall die Geschichte. Ja.
Ja. Man wollte sich dann mit der Deutschen Demokratischen Legion vereinigen, die unter dem Dichter Georg Herweg aus Frankreich anrücken sollte.
Die Deutsche Demokratische Legion, das klingt echt.
Ja. Genau, damit wollten sie dann den Großherzog absetzen, die Republik ausrufen, ja, wie in so einem schlechten Film. Hecker traf dann am 11. April in Konstanz ein. Am 12. gab es eine Volksversammlung im Stadthaus, aber die Stimmung da war erstaunlicherweise wieder nicht so, wie er sich das gewünscht hätte. Weil die Konstanzer sich sagten, warum sollen wir jetzt bitte Gut und Blut riskieren? Es sind doch bald Wahlen zur Nationalversammlung in Frankfurt. Da regelt sich das doch friedlich, hä? Ja, auch die lokalen republikanischen Anführer wollten keinen bewaffneten Aufstand.
Also der ist dort hingekommen, wollte da die Bude richtig hochpegeln und gleich mit Fackeln und Mistgabeln aus den Saaltüren raus. Und die saßen dann dort so wie man sich das so vorstellt in Baden. Ja, da warte mal.
Auch so von wegen, es läuft doch gerade, was ist los mit dir?
Ja.
Und es gibt auch die Anekdote, dass der Hacker auf dem Balkon des Rathauses die Republik ausgerufen hätte.
Okay.
Ja.
Bisschen übermotiviert, ne?
Klingt ja, also vielleicht hat er es auch nie gemacht. Es hat offensichtlich keinen interessiert. Am Morgen des 13. April zog er dann aber trotzdem los. Was würdest du sagen, wie viele Leute waren dann dabei bei seinem großen Hackerzug?
Ich habe keine Ahnung, 100, wenn du so fragst.
30.
30.
30.
Okay. Ja.
Vielleicht, also 30 bis 50. Also es war schon alles mehr oder weniger sehr peinlich. Der Zug setzte sich dann in Bewegung. Tatsächlich wuchs der Zug in den nächsten Tagen. Also erstaunlich tatsächlich. Aber es waren trotzdem nur 800 bis 1200 Mann, max. Also der große Aufstand der Landbevölkerung blieb aus. Und die Regierung schickte dann halt sofort Truppen. Und zwar badische und hessische Soldaten unter dem Kommando von General Friedrich von Gagern. Die nahmen dann die Verfolgung auf, zwang Hecker dann von seiner geplanten Route nach Norden ab, drängten den kleinen Haufen dann immer weiter in den äußersten Südwesten und am 20. April, also nach 7 Tagen, war das Thema dann auch wieder vorbei. Auf der Scheideck bei Kadern stießen die beiden Seiten aufeinander. Heckers Freischärler, schlecht ausgerüstet, kaum ausgebildet, standen etwa 2000 regulären Soldaten gegenüber. Das war kein Kampf, das war ein Gemetzel. Nach kurzem heftigen Gefecht wurden die Aufständischen besiegt und zerstreut. Es gab etliche Tote auf beiden Seiten. Und ironischerweise, Mike, wie die Geschichte manchmal so spielt, der erste Tote war tatsächlich der gegnerische General.
Ach,
ja.
Aber genau. Also das klingt ja wirklich so Bauernkrieg-Style, ne? So ja. 2.0, 300, über 300 Jahre später.
Wirklich, wirklich. Also, ja. Also einer der ersten, der erschossen wurde, war tatsächlich der General auf seinem Pferd. Also es ist wirklich... Vielleicht hat der sich dann, war der sich auch ein bisschen zu sicher. Ne?
Ja, dass die nach den Regeln spielen oder so, ne? Das ist ja dann.
Tatsächlich entkam Hacker dann in die Schweiz. Ja. Also dieser peinliche Aufmarsch wurde grandios zusammengeschlagen. Und da merkt man halt, dass sich Hacker auch in vielerlei Hinsicht extrem überschätzt hat. Was aber auch damit zusammenhing, dass er einfach extrem populär war. Also er war wirklich ein Popstar in der Zeit, hatte ein Charisma, war ein guter Redner, aber das hilft halt nicht, wenn man den Leuten dann sagt, ja, ihr müsst jetzt draufgehen, möglicherweise, für das Erreichen dieses Ziels. Ne? Also du kannst charismatisch sein, wie du willst, am Ende ist dann der Überlebenswille der Leute vermutlich stärker.
Ja, zumal wenn die eigene Situation jetzt noch gar nicht so schlecht ist, ne, wenn es da wirklich nur um politische Motive geht und nicht um existenzielle Fragen, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn sich die Situation gerade zu verbessern beginnt, ne? Hm. Der saß jetzt im Exil in Basel. Hm. Basel lehnte den Auslieferungsantrag der Regierung in Baden ab. Aber er saß da jetzt halt auch fest. Hm. Er publizierte eine radikale Zeitung mit dem Titel Die Erhebung des Volkes in Baden für die Deutsche Republik. Hm. Und versuchte darüber natürlich dann auch so ein bisschen sein Debakel irgendwie umzudeuten. Er wurde dann in Abwesenheit noch zweimal von badischen Wahlmännern zum Abgeordneten für die Frankfurter Nationalversammlung gewählt, aber konnte da natürlich nicht hin. Hm. Ja, also er durfte halt nicht einreisen. Hm. Und war steckbrieflich gesucht. Das mit der politischen Perspektive in Deutschland war vorbei. Deswegen entschied er sich dann im September 1848, das zu tun, was viele Leute taten in dieser Zeit, und zwar nach in die USA einzureisen. Und daher kommt dieser Begriff 48ers, weil es extrem viele politische Persönlichkeiten der deutschen Lande waren, die in diesem Jahr in die USA emigrierten. Und das ist wirklich ein bedeutender Begriff, weil viele von diesen Personen politisch auch Verantwortung in den Staaten übernehmen würden.
Ja, verstehe.
Also dass dadurch, dass die ja alle politisch irgendwie aufgeheizt waren, erfahrene Soldaten teilweise auch, hatten die auch militärisch im kommenden Bürgerkrieg oft was zu sagen oder waren da involviert. Also ein Teil der zukünftigen Führungselite der Vereinigten Staaten kam sozusagen im Jahr 1848 über einen großen Teich geschippert.
Hm, verstehe.
Durch diesen Hackerzug, der ja absolut lächerlich war, entstand aber trotzdem ein Mythos um ihn. Hm. Ja, also seine Schriften haben da auch so ein bisschen geholfen. Und es entstand dann auch das Hackerlied. Mhm. Schon mal vom Hackerlied gehört?
Nee.
Du kennst den alten Holzmichel, ne?
Ja.
Das ist eigentlich der Hacker.
Ach, okay.
Ja, ob der Hacker noch lebt. Genau. Und dann gibt es auch ein modisches Accessoire, das durch ihn geprägt wurde. Der sogenannte Hackerhut. Mhm. Das ist relativ schwer zu erklären. Das hat also quasi.
Muss ich mal googeln.
Ist ein sehr hoher Hut mit einer breiten Krempe, so ein Filzhut.
Wie schreibt man Hacker? Mit Ä oder?
Mit E.
Mit E. CK.
Ja.
Hackerhut. Ah ja. Hm? Das sieht da so ein bisschen jägermäßig aus irgendwie. Ne?
Na, und also ne, breite Krempe, ein Filzhut, Feder und Kokarde. Also es sieht auch ein bisschen aus der Zeit gefallen aus, ehrlicherweise. Dann natürlich in Schwarz-Rot-Gold. Kann ja jeder jetzt mal googeln. Ich find das schwer zu beschreiben, tatsächlich. Ja, er wurde quasi zum Symbol für den gescheiterten Traum einer deutschen Republik zu der Zeit. Also er war das Symbol für diesen.
Also da reden wir dann jetzt schon, nachdem die Paulskirchenverfassung dann schon im Klo runter war und die paar Versuche, die es danach noch gab, mit Unionsparlament und so einem Zeug, also weit nach 1849, 50 dann so, oder?
Ja, also er schrieb ja schon 48 gegen die militärische Katastrophe an. Und da begann das schon, dass er war ja vorher schon populär. Ja, er war vorher schon populär. Dann war natürlich dieser Aufstand etwas, das im Volk natürlich auch gut ankam. Auf der anderen Seite, so eine Niederlage war peinlich. Er schaffte es halt, dass es so ein bisschen anders rüberkam, dass diese Niederlage nicht ganz so lächerlich wirkte. Und dann wurde natürlich klar, dass da draus nichts werden würde. Und währenddessen, er war halt geflohen, Ende 48. Ne, also die Revolution hatte sozusagen in Anführungszeichen ihren besten Mann verloren. Und da wurde dann schon relativ schnell deutlich, naja, das wird so nichts. Es dauerte ja auch einfach alles viel zu lange. Ich glaube, die die Zeitgenossen werden schon gemerkt haben, das wird ja nichts ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich denke, das wird nicht so lange gedauert haben bis 49 oder 50.
Ja.
Genau. So, er kam jetzt am 5. Oktober 48 in New York City an. Und was glaubst du, was passierte da?
Am 5. Oktober 48, da ist das Schiff im Hafen gekentert. Nee, keine Ahnung, was ist da passiert. Nee,
er wurde als Popstar empfangen. Aha. Tausende Deutsch-Amerikaner feierten ihn als Helden der deutschen Demokratiebewegung. Er war nicht irgendein Flüchtling, er war das Symbol des gescheiterten europäischen Freiheitskampfs.
Mhm.
Ja, er selbst zog nicht gerade bescheiden den Vergleich mit dem Empfang für den französischen General Lafayette Jahre zuvor. Moment, den Satz habe ich gebatschert. Ach so, nein, genau. Nein, er verglich sich selbst mit dem französischen General Lafayette. So, jetzt habe ich meinen eigenen Satz verstanden. Ja. Also offiziell sagt er wäre gekommen, um die amerikanische Regierungsform zu studieren, um die zweite deutsche Revolution vorzubereiten. So, also wie immer hat er sich komplett überschätzt. Erstaunlicherweise, anders als die anderen, von denen ich jetzt gesagt habe, dass sie dann später auch Regierungsverantwortung übernehmen sollten in den Staaten, ging er aber nicht in ein städtisches Zentrum, wo er sich dann irgendwie politisch weiter engagiert oder so, sondern er entschied sich dazu, Farmer zu werden.
Mhm.
48.
Wo?
In Illinois.
Okay, na gut, da kann man schön
in St. Clair, in St. Clair County, in der Nähe von Belleville und Summerfield, für alle, die sich in Illinois auskennen. Ich glaube, ich würde Illinois nicht mehr auf der Karte finden. deswegen, weil da schon viele deutsche Einwanderer lebten.
Hm.
Ja, er baute sich da eine Farm auf, betrieb Viehzucht und Weinanbau, betrieb er dort wohl auch sehr erfolgreich. Und zwar mit modernen wissenschaftlichen Methoden. Er war ein Paradebeispiel eines Latin Farmers. Also eines gebildeten, also es war tatsächlich so ein Typus eines gebildeten.
Ach, Latin wegen Wissenschaftssprache oder was?
Weil, ja, Leute, die Latein und Griechisch konnten. Also ah ja. Deutsche Intellektuelle, die plötzlich Landwirtschaft betrieben.
Mhm.
Das ist tatsächlich so ein Typos damals gewesen.
Mhm.
Ja. Ich finde das interessant, weil es überhaupt nicht zu dem Bild passt, das man sonst von ihm bis jetzt hatte, irgendwie.
Mhm.
Aber auch er hat sich da irgendwie nicht so richtig gesehen. und fing dann wieder an, als Redner zu arbeiten. Ja, damit verdiente er dann auch einen Teil seines Lebensunterhalts. Er schaffte es also nicht, sich ins Private zurückzuziehen. Das war einfach nicht sein Ding.
Mhm.
Dann brach im Mai 49 in Baden nochmal die Revolution aus. Das war der sogenannte Maiaufstand oder die dritte badische Revolution genannt, was ihn dazu antrieb, wieder nach Europa zu schippern, wollte sich da ins Getümmel stürzen.
Mhm.
Aber als er ankam, war der Aufstand schon wieder vorbei.
Wie lange hat damals so eine Reise gedauert?
Na, es waren schon 2 Wochen jetzt, glaube ich, ne?
Okay.
Anderthalb Wochen. Das war schon viel.
Krass.
Ja. Der Aufstand ist halt von preußischen Truppen halt zerknüppelt worden. Ja. Und da war ihm auch klar, ganz ehrlich, Europa kannst du vergessen, ich muss jetzt hier in den Staaten bleiben und da irgendwie was machen. So, dementsprechend organisierte er sich auch politisch dann mehr in den USA. Und vor allen Dingen das Thema, um das es ja immer ging, war ja die Sklavereifrage zu der Zeit.
Ja.
Für Hacker war es klar, er hatte eine stark abolitionistische Haltung. Für ihn ging Sklaverei überhaupt nicht klar. Und deswegen engagierte er sich dann publizistisch, übersetzte beispielsweise Thomas Paines Schrift Rights of Man ins Deutsche für die Gruppe der Deutschamerikaner.
Und wo war er da? War das immer noch auf seiner Farm oder war er da in Chicago? Weil wir jetzt publizistisch für Reden arbeiten, da denke ich eher so an Großstadt.
Illinois. Er ist in Illinois.
Ja, ist das nicht die Hauptstadt von Illinois?
Das kann sein.
Egal, aber ich meine nur, das ist immer noch im Pharma-Kontext, oder?
Warte mal, ist Illinois dieser Zipfel, ne?
Na, Illinois ist da oben an den großen Seen und
Hauptstadt. Ach nein, das ist Wisconsin. Das ist Wisconsin. Und von Wisconsin ist die Hauptstadt Milwaukee. Ich habe das jetzt verwechselt. Illinois ist es tatsächlich.
Aber es ist doch trotzdem die gleiche Himmelsrichtung, wenn du es jetzt mal auf der USA-Karte siehst. Ne?
Illinois ist direkt unter Wisconsin.
Naja.
Ja, und genau, ich habe das jetzt verwechselt. Ich dachte.
Geht mir auch ständig so.
Illinois ist quasi umgeben von Iowa, Missouri, Tennessee, Indiana und Michigan.
Mir geht's immer mit North Carolina und West Virginia so. Das ist die auf der Karte immer irgendwie. Na egal. Weiß auch nicht wieso. Jeder hat so seine US-Staaten, mit denen er da irgendwie Probleme hat auf der stummen Karte, wie der Geografielehrer sagt.
Da geht's für mich wegen Bürgerkrieg.
Ja, okay.
Also da kenne ich mich wegen dieser ganzen Bürgerkriegsgeschichte ein bisschen mehr aus, aber da hinten weiß nicht, was in Illinois überhaupt war jetzt so. Aber zurück zum Thema.
Ja.
Illinois ist nämlich tatsächlich interessant. Er war nämlich wirklich am Puls der Zeit mit Illinois.
Mhm.
Weil du jetzt so sagst, Illinois, hä, na, wo war er dann? Er engagierte sich ja für Abolitionismus und das führte ihn natürlich zwangsläufig zu so einer neu gegründeten Partei. Er war ab 1856 einer der Hauptorganisationen der Partei der Republikaner in Illinois.
Mhm.
So, und für viele der 48ers, ne, wie Hacker einer war der Kampf gegen die Sklaverei in Amerika die direkte Fortsetzung ihres europäischen Kampfs für Freiheit und nationale Einheit. Und die Republikanische Partei war dafür die beste Plattform, auch wenn es intern durchaus Spannungen gab. Zum Beispiel gab es auch in der Partei einwandererfeindliche Strömungen, die sogenannten Know-Nothings, finde ich ganz lustig. So, und Hackers Einfluss in dieser Partei und in diesem Staat war sehr, sehr groß, weil er der prominenteste Deutschamerikaner in dem Staat war, in dem es viele Deutschamerikaner gab. Na? Und jetzt kommt die Pointe. 1856 wurde er zusammen mit einem aufstrebenden Anwalt aus Illinois als Wahlmann für den Präsidentschaftskandidaten John C. Freeman nominiert.
Mhm.
Was glaubst du, was das für ein Anwalt war?
Keine Ahnung, so ein Großindustrieller, weiß ich nicht.
Den Namen kennst du auf jeden Fall auch.
Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Abraham Lincoln.
Ach, okay, krass.
Ja. Also, Friedrich Hacker, ja, der badische Revolutionär und Abraham Lincoln. Ja, 1860 unterstützte Hacker dann aktiv Lincolns Wahl zum Präsidenten. Und es könnte sein, dass das wirklich auch, also sein Einfluss auf die deutsch-amerikanische Bevölkerung ein wirklich wichtiger Einfluss für die Wahl war. Ja. Aber Hacker blieb halt Hacker, ja. Loyalität, aber keine blinde Gefolgschaft. Als er dann später mit Lincolns Politik unzufrieden war, unterstützte er 1864 dann eine parteiinterne Oppositionsbewegung, die sich gegen die Wiederwahl von Lincoln aufstellen wollte. 1872 schloss er sich dann kurzzeitig den Liberal Republicans an unter Carl Schurz, der auch ein sehr populärer und einflussreicher 48er war. Aber auch da verweigerte er dann wieder die Unterstützung deren Kandidaten, also mit ihm war auch kein Staat zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt kommst du halt dann irgendwann an den Punkt, wo du sagen musst, jetzt ziehen wir mal durch. Ja. Also, Prinzipien gingen ihm immer über Parteidisziplin, sagen wir es mal so. Ja. So, dann, jetzt kommen wir zum spannenden Kapitel des amerikanischen Bürgerkriegs. April 61, Angriff auf Fort Sumter. Der amerikanische Bürgerkrieg bricht aus. Präsident Lincoln ruft freiwillig zur Waffe, um die Union zu retten. Friedrich Hacker, der war mittlerweile, wer mitgezählt hat, schon 50. Ist jetzt nicht der Moment, wo man sagt, jetzt greife ich zur Waffe und renne los. Aber er schloss sich dem Ruf an und meldete sich tatsächlich als einfacher Soldat. Ja, ist als Private ins 3. Missouri Freiwilligenregiment gegangen. Unter dem Kommando eines alten badischen Mitstreiters, Franz Siegel, der war nämlich mittlerweile General. Der berühmte, revolutionär angesehene Redner war einfach nur ein Gefreiter.
Das ist jetzt nicht unsympathisch für seine Sache, da als schon, einfacher ne? Soldat und nicht als Redenschwinger, sondern dann wirklich, also jetzt zumindest von der Konsequenz her schon beeindruckend.
Das, also konsequent ist das auf jeden Fall.
Ja.
Allerdings wurde er dann relativ schnell zum Oberst ernannt.
Was denn? Also Oberst? Okay.
Naja, das ist offensichtlich dann mal jemandem aufgefallen, wer der Typ ist oder so, keine Ahnung.
Ach so, da bist du gleich, was ist das dann, Colonel?
Naja, er ist halt das, er ist halt einer der bekanntesten Deutsch-Amerikaner. Und da, es ist halt eine politische Sache. Dass du sagst, guck mal, selbst der kämpft für uns.
Ja.
Na, den, natürlich stellst du den dann irgendwo auf so eine Tribüne. Er kommandierte dann vom Juli bis Dezember 61 das 24. Illinois Infanterieregiment, auch bekannt als die Hacker Rifles oder das First Hacker Jägerregiment, was tatsächlich aus europäischen Einwanderern bestand. Mhm. Ja. Viele 48er Kampfgefährten. Aber wie immer, es hätte gut sein können, war es aber nicht, weil es sehr viele Probleme gab. Also es gab Berichte über mangelnde Disziplin, schlechte Versorgung, ständige, oft sinnlose Marschbefehle. Hacker geriet ständig mit seinen Unteroffizieren aneinander. Ja, und für ihn war es natürlich wieder was anderes, was ihn aufhielt, ne? Die deutschfeindlichen Kräfte in der Militärführung.
Na, wie muss ich mir das überhaupt vorstellen? Waren das für sich noch irgendwie Deutsche oder so? Hat er auch auf Deutsch publiziert und gesprochen?
Ja.
Und also das war wirklich so Community-mäßig, ja.
Also das ist ja der Punkt. Es gibt ja auch Chinatowns und sowas. Es gab ja auch Germantowns.
Ja.
Also es gab ganze Stadtviertel in den größeren Städten. Chicago war ja, wir hatten das ja mal mit dem Lemle. Chicago war ja, glaube ich, die zweitgrößte deutsche Community.
Weiß nicht.
Nach New York. So, also da hast du ganze Stadtviertel, wo nur Deutsch gesprochen wird.
Okay.
So, und er hat ja die Übersetzung von diesen Rights of Man in Deutsch gemacht und er hat Reden gehalten auf Deutsch und auf Englisch. Also wenn du aus einem anderen Land kommst und 2-3 Jahre da lebst, dann klar bist du dann immer noch verbunden mit den Leuten, mit denen du da im selben Jahr da angekommen bist. Ne? Also, vor allen Dingen, weil es ja eine große Masse an Menschen war, zigtausend. Ja, die sich da zur gleichen Zeit dort angesiedelt haben. Ja. Genau. Aber also in diesem Regiment waren nicht nur Deutsche, das muss man dazu sagen. Da waren auch Ungarn beispielsweise, Serben, ne? Also es waren Europäer in dem Sinne. Und er versuchte da halt jetzt hier irgendwie so preußisch da durchzugreifen in diese freiwilligen Armee. Und die hatten da nicht so richtig Bock drauf. Deswegen hat er dann im Dezember gesagt, wisst ihr was? Nee. Ja, aber ich meine, man muss auch sagen, er ist halt so ein, also was sich für mich da so herausgezeichnet hat, ist, er ist halt so ein krasser Querdenker, ne? Er scheitert eigentlich mit allem, was er macht. Also er kommt mit krassen Ideen um die Ecke und schafft es super viel zu mobilisieren und auch so Symbole zu erschaffen, aber er scheitert mit allem. Irgendwie, naja.
Ja, weil er, der hat halt irgendwie die Ideen, aber nicht das Zeug dazu, das auf den Asphalt zu bringen, ne, irgendwie.
Es wurde dann besser mit dem zweiten Hackerregiment. Auch wieder mehrheitlich deutsche Einwanderer, wurde dann auch Brigadekommandeur. Und da nahm er tatsächlich auch bei der Schlacht bei Chancellorsville im Mai 63 teil. Was wiederum eine der haarsträubendsten Niederlagen der Union war. Er wurde dabei auch schwer verletzt, weswegen er da monatelang außer Gefecht gesetzt war. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, weswegen ich gesagt habe, die Geschichte, die du gelesen hast, ist basically basierend auf seiner Lebensgeschichte.
Ach, okay.
Er war dann in Gettysburg. Er überlebte das aber. Ja. Wobei, also es ist nicht ganz klar, ob er da dabei war, weil er war halt auch verletzt. Also sein Regiment war da. Also also er hätte dort theoretisch sein können. Am ersten der drei Tage hätte er theoretisch fallen oder gefangen genommen werden können. Also möglicherweise war er nicht bei den aktiv kämpfenden Truppen dabei.
Okay.
Ja.
Na, als Brigadegeneral eh nicht.
Aber, ja, also die
Oder Kommandeur, Brigadekommandeur, General ist in dem Fall.
Ja, Brigadekommandeur schon, ja, also es sind auch hochrangige Leute bei der Schlacht gestorben, so. Also so ist nicht.
Hm.
Na? Ja, also am 21. März 1964 hat er dann sein Kommando endgültig niedergelegt und schied dann aus der Armee aus. Sein Regiment nahm dann noch an Shermans berühmten Marsch zum Meer teil, wo sie die Böden gesalzen und alles niedergebrannt haben in Atlanta. Ja, aber er war tatsächlich in vielen entscheidenden Punkten während des amerikanischen Bürgerkriegs auch als Kommandeur dabei. Ja, also vom gescheiterten Revolutionär zum Brigadekommandeur der Union. Da, also schon krass, so eine zweite Karriere da irgendwie zu erleben. Genau, er kehrte dann auf seine Farm in Illinois zurück. Aber natürlich war er nicht völlig weg. Ja, er blieb eine Person des öffentlichen Lebens, engagierte sich weiter als Redner für die Republikanische Partei, war Kolumnist für die deutschsprachige Presse, war dann auch Delegierter in einer Versammlung in St. Louis. Ja, dann kam 1871 und was glaubst du, wie hat Hecker auf die Gründung des Deutschen Kaiserreichs reagiert?
Ja, mit seinen sozialistischen Anklängen, die er früher hatte, glaube ich nicht ganz so gut, ne? Wenn da diese ganze Bismarck-Politik da drin steckte. Ich habe keine Ahnung, ob er mit fliegenden Fahnen dann sozusagen heim ins Reich geflogen ist oder ob er dagegen rumgekotzt hat, weil es halt irgendwie, wie viele Revolutionäre, weil es dann aus einer Ecke irgendwie kam, die man eigentlich gar nicht richtig wollte. Das war ja eher so ein Einfangen der revolutionären Kräfte, ne?
Nee, und das ist tatsächlich das Spannende, das hätte ich so auch nicht erwartet, aber viele von den 48ers waren absolut begeistert davon.
Ach, okay.
Weil man unterschätzt halt diese Verbindung zwischen Nationalismus und Liberalismus noch, ne? Also, dass dieser Nationalismus so groß war in diesem Potpourri der politischen Gefühle, dass zumindest die Reichseinigung vollzogen wurde, also dass Deutschland jetzt ein Staat war, das war das Wichtigste. Natürlich war es ambivalent, aber das war wichtiger, krass, als dass es erstmal eine Republik ist. Hauptsache, es ist erstmal ein geeintes Deutschland. Er reiste dann auch 73 nach Deutschland, wurde in Baden wie ein Held empfangen mit Fackelumzügen, Ehrenbekundungen, weil er ja da quasi das Symbol der 48er Revolution war. Aber währenddessen wurde er natürlich von der Polizei überwacht.
Alles klar.
Ja? Es wurden Redeauftritte untersagt, weil er natürlich nach wie vor dann jetzt auch für die Republikanisierung dieses Reichs eintrat. Ne? Die Erfahrung, die er dort machte, führten dann dazu, dass er gesagt hat, nee, Vereinigte Staaten it is.
Okay.
Er sollte zwar auch in die Politik in Deutschland zurückkehren, zumindest wurde ihm das von vielen Seiten angeboten, aber ihm war klar, nee, also so schön das jetzt ist, dass es ein Nationalstaat ist, es funktioniert halt nur die Demokratie für ihn und machte dann halt nach wie vor in den Staaten von sich reden und nervte alle. Er war scharfer Kritiker des Klerikalismus, vor allen Dingen der katholischen Kirche, er war ein Feind der Prohibitionsbewegung. Er war aber auch ein entschiedener Gegner der Frauenemanzipation. Und des Frauenwahlrechts. Was halt schon wieder überhaupt nicht in den Rest passt, also den er
sich
so. Es ist
krass, wie das sich überhaupt nicht in irgendeine Schublade stecken lässt, ne?
So, und das musst du mal überlegen, ne? Du bist Feind der Katholiken, dann begründest du aber die Ablehnung des Frauenwahlrechts damit, dass du sagst, die Natur habe die Geschlechter unterschiedlich bestimmt. Der Platz der Frau sei im Haus bei der Familie. Also, das ergibt keinen Sinn. Sein ganzes Leben kämpft er gegen alles, was irgendwie antikonservativ ist und gegen die Kirche. Und dann ist das sein, also es ergibt keinen Sinn.
Na gut, in dem Zeitpunkt war er ja auch einfach nur noch ein weißer alter Mann, ne? Also nach damaligem Standard.
Also, ja. Er war aber auch ein Antikommunist. Ne? Weil er an eine freie bürgerliche Gesellschaft und Privateigentum glaubte. Ja. Aber wiederum kritisierte er den in Deutschland aufkommenden Antisemitismus. Also, es ist immer so ein... Es sind so widersprüchliche Dinge irgendwie auch. Und ja, also vielleicht ist das auch das, was er in den USA so mitbekommen hat, dieser Individualismus als oberstes Ideal irgendwie, ne?
Ja.
Also
ja.
Das Scheiß drauf, was jetzt logisch sich irgendwie anschließen würde an das, was ich eigentlich sonst so denke und fordere.
Sondern alles. So ein Setzkasten aus mir bequem und, nein, nicht opportun, kann man nicht sagen, hat es ja schon vertreten, aber so ein Setzkasten aus mir passenden Überzeugungen, ne, ja. Dass ich überhaupt nicht auf ein dogmatisches parteipolitisches Grit oder so, das zieht sich ja durch seine Biografie, wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Der hat immer
ja.
in einer bestimmten Sache Anschluss an eine Bewegung gefunden, die da, wo es da eins zu eins gepasst hat, und wenig später war mit seinem Setzkasten dann wieder ein Kästchen, was überhaupt nicht dazu gepasst hat. Und aber interessant, also ein streitbarer, umtriebiger Typ, ist mir jetzt nicht völlig unsympathisch, muss ich sagen, nach den Schilderungen.
Er starb aber dann am 24. März 1881 mit 69 Jahren auf seiner Farm in Summerfield und wurde dort beigesetzt. Und jetzt ist die Frage, was hat das alles gebracht? Ja, also politisch gesehen, naja, also das in Deutschland hat wenig gebracht. Er hatte auch in den USA jetzt nur eine sehr begrenzte politische Karriere. Aber die Wirkung, die er als Figur hatte, so als Katalysator für alles Mögliche, als Symbol, als Agitator, die war schon groß.
Mhm.
Ja, also er ist zum Gesicht dieser radikal-demokratischen Revolution geworden. Mhm. Er stand für den unbedingten Willen zur Republik. Es gab einen Hacker-Kult zu seinen Lebzeiten. Der Hackerhut. Ja, also, und in Staaten war er auch ein Symbol. Er war ein Symbol für die 48ers, ja, für diese gescheiterten deutschen Revolutionäre, die dann ihre politischen Ideale in die neue Welt gebracht haben. Und die dann auch einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Abschaffung der Sklaverei mitgebracht haben.
Mhm.
Und trotz allem ist er in Deutschland den meisten, glaube ich, völlig unbekannt.
Haben wir nie von dem gehört. Nee.
Ja. In Staaten gibt es ein paar Zeichen der Erinnerung an ihn.
Mhm.
Es gab direkt nach seinem Tod gab es ein paar beeindruckende Denkmäler, beispielsweise in St. Louis.
Mhm.
Da steht ein Obelisk im Benton Park.
Mhm.
Der wurde 82 vor 15.000 Menschen enthüllt. Ne? Also Das ist ein großes Ding gewesen, er und das, was er war damals.
Genau, okay, da haben sich sicherlich, ja, eben gerade in dieser großen Community, die da war, Deutschstämmige auch, viele identifiziert, ne? War halt eine Projektionsfläche und Identifikationsfigur, denke ich auch. Ne?
Ja, und trotzdem war er ja kein einfacher Held. Der war charismatisch, idealistisch, mutig, aber eben auch kompromisslos, eitel. Offensichtlich auch nicht einfach im Umgang und in manchen Fragen eben nicht so progressiv, wie man denken würde. Ja, deswegen halt super komplex.
Und jetzt so rein privat, Frauen, Kinder,
Na, der hatte fünf Kinder.
Oder?
Fünf Kinder.
Ah, okay.
Der hatte drei in Deutschland und zwei dann noch in den Staaten.
Ja, okay.
Naja. Also es scheint auch, als ob er ständig ob er seine Frau hatte, die er dann hatte. Zumindest habe ich das jetzt nicht nochmal konkret, also wenn, ist es jetzt in den Quellen, die ich hatte, nicht nochmal erwähnt worden, dass da irgendwas war. Also der scheint wirklich so derartig in seinem Film gewesen zu sein, dass das andere halt so unter ferner liefen, die ganze Zeit so vor sich hin existierte. Oder einfach niemanden interessiert hat. Das kann ja auch sein, dass es nicht so richtig eine Rolle gespielt hat.
Na krass.
Ja.
Also vielen Dank dafür.
Das war meine Geschichte über Friedrich Hecker, den Revolutionär der Märzrevolution.
Krass. Ne, nie davon gehört, obwohl ich, wie gesagt, viele Berührungspunkte mit der Zeit da, gerade mit dieser Badischen Revolution, aus verfassungsgeschichtlicher Sicht und auch aus, wie soll man sagen, kulturgeschichtlicher Sicht mit Stefan Heim, die Papiere des Andreas Lenz, cooles Buch übrigens, gibt es glaube ich auch eine Verfilmung davon, Kann man sich, glaube ich, mal reinziehen. Ja, ich habe heute noch einen gefüllten Tag, mein Guter. Wir haben ja heute auch Single-Release von unserer zweiten Single, Confounder. Da habe ich viel zu tun. Ich muss jetzt Tribünen schleppen für unser Beach-Volleyball.
Na, dann viel Erfolg fürs Release. Bist du denn zufrieden mit dem Release vom ersten?
Ja, ja, das ist wirklich cool gelaufen. Gutes Feedback ist so angekommen, wie wir es uns erhofft haben, dass wir da erstmal so einen Schlag in die Fresse ausgeteilt haben.
Na, man muss ja auch erstmal sagen, huch, da ist ja wieder was da. Ja, so, ne? Also ja, der erste Aufschlag ist immer so, ha,
nee, das
Mensch,
war,
die leben ja noch.
So. Das war ganz positiv, war sehr schön, ja. Also alles bisher, toi, 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 es läuft.
Dann drücke ich die Daumen
und
dann bis zum nächsten Mal und dann rauben wir den Leuten nicht so viel Zeit. Meine Fresse, das dürfte fast der längste Podcast sein, den wir jetzt so im Normalen aufgenommen haben.
Ja, ist schon nicht schlecht. Also da werden wir, vielleicht ist es nach dem Schnitt noch über der 2-Stunden-Grenze. Mal gucken.
Na dann.
Alles klar, tschüss. Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss. Die ist ja auch nur wenig besser als die AfD, die FDP. Insofern.